Ahoi und herzlich willkommen zur allerersten offiziellen Ausgabe der Werkbank der Götter. Ich habe mich mit Pete vom YouTube-Channel mit Vorteil zusammengesetzt und wir reden nicht nur darüber, warum Tolkien vielleicht outdated ist, sondern auch, was unsere liebsten Kämpfe in D&D waren und wie wir daran gehen, Bosskämpfe oder Kämpfe im Allgemeinen zu designen. Außerdem, warum Pete der König der Goblins ist. Alle Links, die genannt werden und alles, was wichtig ist, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ich will euch gar nicht weiter aufhalten. Viel Spaß mit dem Interview.
Ich bin Pete von dem YouTube-Kanal mit Vorteil. Wir machen ein etwa monatliches Video, also jeden Monat ein Video zum Thema, wie man Rollenspiele besser spielt und leitet mit sehr konkreten Tipps und Methoden. Und dann machen wir gleichzeitig aber noch einen Podcast, den mache ich zusammen mit Nachi, der heißt Wo wir klauen. Wo wir klauen, und zwar Ideen für eben auch Rollenspielrunden, aber eben auch für kreatives Schreiben oder alles Mögliche in Richtung Fantastik. Das sind so die beiden Hauptprojekte, die da dranhängen. Wir machen ab und zu halt auch mal so den einen oder anderen Stream, wo wir dieses oder jenes zusammen mit der Community gestalten. Und ansonsten bin ich auf Twitter relativ viel unterwegs und schreibe da meine Gedanken zu Pen and Paper, aber auch zu anderen Themen rein. Ja, das bin so ich in sehr kurzen, unvorbereiteten Worten. Ja, ich glaube, ich habe alles abgedeckt, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
Das ist sehr gut. Nicht nur. Eigentlich wollte ich anfangen mit der nächste Gast braucht keine Vorstellung. und dich dann trotzdem vorstellen und dachte mir, nee, warum, das ist doch irgendwie, ich höre das immer wieder und denke, das ist so episch, aber funktioniert nie. Genau, das ist das. Und heute schauen wir nicht nur auf den wunderbaren YouTube-Channel mit Vorteil auf YouTube. Guckt euch das mal an. Hat mir damals zum Anfang der Pandemie tatsächlich mit Roll20 geholfen. Also, dem sei gesagt, was es gesagt ist. Und wo wir klauen mit Nachi. Ich will immer Natural20 sagen. Ist das richtig? Ist das Ihr Nachname?
Ja. Okay, das ist quasi. Also, das ist, glaube ich, der Pannenname, ja. Mhm. Ja. Aber Nachi ist richtig, genau.
Ganz genau. Und dir wollen wir heute ein wenig auf den Zahn fühlen. Nicht nur in dem Sinne, wer du eigentlich bist. Wir gehen in die Tiefe. Richtig. Okay. Doll. Ja. wir machen vielleicht auch ein bisschen was, machen ein bisschen auch Designarbeit zusammen und schauen mal, was das ist. Der Chat ist auch gerade sehr der Meinung, dass dein Roll20-Video ihnen auch geholfen hat. Also streichel dir da gerne einmal selbst über die Schulter.
Das werde ich jetzt tun. Wir haben aber auch, wir kriegen immer noch Rückmeldungen dazu und das ist super. Also wir haben ja irgendwie selber nicht gedacht, dass das so durch die Decke geht. Wir wurden auch irgendwie vom offiziellen Roll20-Kanal irgendwie auf Instagram repostet, obwohl die kein Deutsch sprechen und sie gedacht haben, das Intro ist witzig. Und ich bin ja nicht so super nett zu dem Programm oder zu der Software an sich. Aber ich meine, ich nutze es ja selber immer noch super viel und super gerne. Also von daher. Ja, es freut mich, dass es aber so viele Leute irgendwie in das Hobby gebracht hat, weil ganz viele Leute uns auch schreiben, noch nie Pen and Paper gespielt, das Video gesehen und dann gedacht so, Pandemie, dann machen wir das jetzt. So, und das mega cool.
Das ist tatsächlich eine Sache, die du und vor allem euer Channel, apropos, vielleicht sollte man die mitwirkende Person auch noch nennen, oder?
Meine wundervolle mittlerweile Ehefrau, die dafür zuständig ist, dass das alles auch gut aussieht, was wir tun. Also die macht die Kamera, die macht ganz viele Grafikelemente, die macht auch den kompletten Instagram-Kanal und also alle Sachen, die ich nicht kann, weil ich einfach keine keine ästhetische Wahrnehmung habe oder in der Lage bin, das, was ich gut finde, irgendwie umzusetzen. Das ist alles Agis Werk.
Ich bin sehr neidisch darauf, dass du eine Person hast, die nicht nur nett ist und gut in deinem Leben, sondern das auch macht, weil ich bin ja großer Fan von YouTube, aber ich hasse Videos schneiden.
Ja, das ist kann ich verstehen. Ich mag es auch nicht gerne, aber ich mache es mittlerweile irgendwie ganz gerne. Aber das ist halt, das machen Agi und ich dann heute oft zusammen. Also ich mache so den Rohschnitt und sie sagt mir dann was Falsches. Aber es ist halt super hilfreich einfach, dass jemand hinter der Kamera steht oder sitzt und sagt, nee, nochmal. Oder das war verkehrt, das kannst du knackiger und so. Also wir schreiben zwar Skripte, aber es hilft immer ungemein. Und ich glaube, ohne dieses Teamwork würden wir nicht so ein, also das, was uns auch immer unterstellt wird oder auch immer gesagt wird, ist, dass wir halt sehr konkret sind und hilfreich und wenig halt, also das ist auch irgendwie so unser Ziel, wenig irgendwie drumherum zu erzählen, sondern einfach zu sagen, hier, das ist hilfreich, versuch das zu probieren, so. Und da hilft vor allem, also das ist vor allem Agi. Und das bin gar nicht so sehr ich. So, ich mache die Vorarbeit, aber dass es dann am Ende halt für die Zielgruppe auch funktioniert, ist, glaube ich, echt ihr Verdienst. Sie ist auch im Chat, habe ich gerade gesehen.
Also, ja, ist sie.
Überschüttet in der Tat. Sie mit Lob.
Sie darf den Lob gerne bekommen und sie darf auch gerne die Links zu allen euren Social Media Dingen posten. Den Channel nach wie vor sehr empfohlen mit YouTube auf. Nicht mit Vorteil auf YouTube, nicht mit YouTube auf Vorteil. Das ist sehr schön, gerade für Leute, die anfangen wollen zu Rollenspielen, ganz ja. groß dabei. Aber, lass uns dich doch ein wenig kennenlernen, lass uns ein wenig dir auf den Zahn fühlen, bevor wir jetzt anfangen, groß in das Thema reinzugehen. Damit die Leute auch wissen, hey, wer ist eigentlich Pete? Deswegen habe ich für so ein Blitzinterview ein paar Fragen vorbereitet, die du mir gerne einmal, gerne in einem Satz beantworten kannst, alle. Und wir gehen. Ich hätte gerne jetzt so ein Jingle, irgendwie, hey, das Quick-Roll-Interview, aber wir beginnen einfach so. Was ist dein liebster Würfel?
W8.
W8?
Das ist eine doppelte Pyramide und sieht cool aus. Und man kann, wenn man richtig geskillt ist, kann man den so kreiselmäßig rotieren lassen. Das sieht super aus. Außerdem mag ich den einfach vom Feeling. Wenn man viele W8 in der Hand hat, das ist wie so ein besserer W6.
Lieblings-D&D-Monster?
Oh, schwierig. Ich liebe Kobolde, aber das ist weniger, weil sie Monster sind, sondern weil ich also einfach als Idee, als Konzept. Ich würde sagen, momentan das Rostmonster. Was so ein Klassiker ist, es ist super vielseitig, es ist vollkommen fies, aber es ist immer die Schuld der Gruppe, wenn sie sich drauf einlassen oder wenn sie halt. Ne? Es ist halt ein Rostmonster, was hast du erwartet?
Es sind immer die Klassiker, wenn man Leute fragt. Es ist immer der Beholder, der Gelatinous Cube oder der Rostmonster. Oder meinetwegen Drachen. Ich habe noch nie Drachen gehört, tatsächlich.
Nee, das sind ja auch langweilig.
Aber Kobolde sind ja sehr nah mit Drachen verwandt. Ich habe neulich so ein großartiges Artwork gesehen von so einem Wild West-mäßigen Kobold. Also so ein Kobold-Ganzlinger mit zwei nice. Gans irgendwie und einem riesigen Hut. Und dann in dem Moment dachte ich auch, mein nächster Charakter wird wohl ein
Kobold. Also ich wurstel immer Kobold-NPCs in alle meine Abenteuer und meine Gruppen finden es super, also von daher.
Lieblings-Fantasy-Roman?
Ein Lieblings. Oh Gott, Gott, Gott. Aktuell Zerrissene Erde von N.K. Jameson. Da bin ich gerade dabei, den dritten Band zu lesen. Großartiges Buch. Ich glaube, All-Time-Favorite. Also so. Ist echt schwierig. Ich würde sagen, aktuell Zerrissene Erde. Ansonsten würde ich vielleicht noch Monstrous, das ist eher ein Comic, aber das ist ein Comic oder Graphic Novel, aber dann würde ich noch Monstrous einfügen, weil ich das auch extrem gern habe. Das ist auch ein wunderbares Stück Fantasy-Erzählung und dann noch mit geilen Artworks dazu. Aber also romantechnisch auf jeden Fall Zerrissene Erde. Wenn ihr den noch nicht gelesen habt, lest den auf jeden Fall. Oder holt euch das Hörbuch. Das Hörbuch ist auch fantastisch und ganz großes Kino einfach.
Schreibt euch das auf, Chat. Ich will das später von euch hören. Ich mache mir jetzt keine Notizen. Was magst du am Hobby am liebsten?
Ich habe gestern erst eine Sitzung geleitet und das, was ich am liebsten mag, ist diese Momente, wo ich als Spielleitung mich einfach zurücklehne und mich wirklich kaputt lache oder in mich hineinlache und die Gruppe irgendetwas tut, irgendetwas ausheckt, in ihren Charakteren sozusagen festklebt und gar nicht mehr raus will. Und dann, ja, das ist einfach wundervoll. Es ist einfach wie, weiß ich nicht, 30 Jahre zurück teleportiert werden und dann im Sandkasten sitzen und alle sind auf einmal Käfer, weil jemand gesagt hat, wir sind Käfer und dann ist das so. Und das ist diese Selbstverständlichkeit, mit der das manchmal funktioniert, ist einfach ein geiles Gefühl.
Sehr schön. Magst du für mich ein paar Sätze beenden vielleicht? Ich mir extra aufgeschrieben, ja? Lückentext!
Großartig.
Ohne D&D hätte ich niemals
Spaß am Schreiben gefunden.
Wenn ich also spiele.
Also am kreativen Schreiben. So.
Das ist sehr wichtig. Ich bin großer Freund davon. Hm. Wenn ich spiele, bin ich
oft überfordert. Und ich meine spielen im Gegensatz zu leiten.
Okay. Ja, same, tatsächlich.
Ich finde spielen viel schwieriger als leiten.
Auf meinem Grabstein wird stehen
ich hoffe nichts Gemeines.
Punkt. Pete Lectro, ich hoffe nichts Gemeines. Sehr schön. Nüsschen oder Chips?
Chips, auf jeden Fall.
Und was sollte vergessen werden?
Oh, was sollte vergessen werden? Das ist ja eine Tolkien-eske Fantasy.
Das ist interessant. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Lass uns da jetzt drauf eingehen. Warum kann Tolkien-eske Fantasy vergessen werden?
Weil ich das Gefühl habe, dass dem Genre und vor allem Rollenspiel als dem daraus entstandenen Genre einfach mehr ein Gefängnis als alles andere ist und nicht viel mehr. Also ich glaube, viele Leute, also wenn ich noch einmal irgendwie...
Aber warum Gefängnis? Wegen der klassischen Charakterrollen und Charaktertropen?
Einmal die Tropes, aber halt auch dieses, die bösen Orks kommen und wollen alles kaputt machen, Elfen und Zwerge können sich nicht leiden. Also das ist so etwas, was so, das sind ja nicht immer mit Tropes, das ist oft etwas, was halt irgendwie als gegeben angenommen wird, was niemanden weiterbringt. So diese Geschichten sind einfach 70.000 Mal erzählt und ich sehe keinen, also ich glaube nicht, dass es halt irgendwem noch weiterhilft, daran festzuhalten. Weil wenn ich mir halt so die Fantasy-Dinge angucke, die mich so in den letzten Jahren wirklich begeistert haben und mit Ideen gefüllt haben, da war nichts davon, also nichts davon hat sich halt irgendwie an Tolkien orientiert. Und ich meine nicht, dass Tolkien jetzt irgendwie deswegen schlecht ist und verbannt gehört oder sowas, sondern man kann das ja genießen und wir haben letztens auch wieder einen Herr der Ringe Rewatch gemacht und es ist erschreckend, wie gut die Filme immer noch sind, aber es ist halt auch okay, mal Dinge so sein zu lassen, wie sie waren und zu sagen, hey, das ist jetzt fast ein Jahrhundert her. wir können aus dem Fantasy-Genre noch so viel mehr machen und brauchen da nicht dran festzuhalten.
Ich stimme dir da tatsächlich zu, aber findest du, um jetzt mal den investigativen Journalisten zu spielen, findest du, dass da nicht Value in so einer Power-Fantasy-Heldenerzählung im Rollenspiel ist?
Doch, voll. Aber dann sehe ich viel mehr Potenzial in anderen aktuelleren Geschichten oder Franchises. Man kann das ja trotzdem machen, dass man halt Power Fantasy da reinbringt oder dass man Leute halt wirklich so die klassischen, heroischen Figuren spielen lässt, die halt einfach auf jeden Fall gegen das Böse siegen werden. Gerade heute ist das, glaube ich, auch einfach eine Erzählung, die wichtig ist, ne? Dass man halt irgendwie gegen das Böse auch gewinnen kann. Ich glaube aber einfach, dass dieses, was damit oft verbunden wird, ne? Also so, das ist, glaube ich, eher Klotz am Bein. Also so dieses, das muss so sein, es muss Mittelalter sein. Das ist schon für mich einfach etwas, was Fantasy nicht weiterbringt. So, wenn ich mir halt eben zum Beispiel N.K. Jameson angucke, wo es halt dann, ja, es gibt halt Asphalt in dieser Welt, weil es halt nicht Mittelalter ist. Es gibt Elektrizität und das wird nicht thematisiert, es muss nicht aus, weil warum, du musst ja auch nicht erklären, dass es hier Elektrizität gibt. So, das ist dann halt so, weil Leute, wenn Leute lang genug leben, dann werden sie vielleicht auch mal feststellen, was Elektrizität ist. Das muss man nicht alles auserzählen. Tolkien hat ja auch nicht erklärt, warum Mittelerde für immer Mittelalter gefangen ist.
War.
Ja, was ja viel weniger Sinn macht, wenn man jetzt nach Realismus Gedanken, ne, wenn man sich daran festhalten möchte, wenn man sich halt irgendwie so die Timeline anschaut, macht es eigentlich keinen Sinn, dass die alle sich entschieden haben, naja, komm, Lederrüstung und nicht und keinen Schritt weiter. Also, und ich finde es halt einfach, ich möchte halt mehr, also ich will mehr sehen, ich will verschiedene Dinge sehen. Ich möchte halt Fantasy in allen möglichen Facetten sehen, in allen möglichen Settings und Genres. Ich will halt, will unbedingt irgendwann mal nochmal eine Weird West-Kampagne leiten, weil ich das, vorhin hast du noch den Ganzlinger irgendwie eingeworfen. Das ist etwas, was ich viel spannender finde, weil da noch viel mehr Möglichkeiten sind, diese Tropes auch einfach mal auf den Kopf zu stellen, weil sie sich von alleine auf den Kopf stellen. Ne? Also da muss man auch weniger arbeiten. Das ist, glaube ich, das Ding. Vielleicht gar nicht mal so sehr, lasst Tolkien in Ruhe, sondern so, bindet euch das nicht ans Bein, weil ihr im Zweifel dann auch damit verglichen werdet. So. Das ist nicht unbedingt einfach, dann eine gute Geschichte, die eigen ist, zu erzählen oder sich eigen anfühlt, ohne dann halt eben dieselben 5, 6 Punkte irgendwie abzuhandeln.
Ich finde, also erstmal gebe ich dir recht, es gibt so ein, es gibt, Matt Culver hat es auf einem seiner Streams mal gesagt, dieses Prinzip von, es gibt Fantasy Land. So dieses einfach im Bewusstsein von jeder Person, die irgendwie in der Popkultur aktiv ist, dieses Ding, das ist klassische Fantasy. So dieses, es gibt Elfen und es gibt Zwerge und es gibt keine Elektrizität und Pferde sind die Höhe der Schöpfung irgendwie. Das ist so drin und das finde ich super hilfreich, dass das da ist, weil ich glaube, das ist der Grund, warum D&D zum Beispiel und Fantasy-Rollenspiele beliebter sind als Sci-Fi-Rollenspiele, weil einfach du hast ein Bild von Fantasyland, du hast nicht zwingend ein Bild von Sci-Fi-Land, weil einfach alle Sci-Fi-Universen so unglaublich unterschiedlich sind.
Richtig.
Und ich meine, da hat Fantasy definitiv auch noch eine Menge Potenzial, unterschiedlich zu sein.
Voll, ja. Und ich merke das ja auch zum Beispiel, wenn jetzt hier, wir hatten jetzt aktuell unser neues Video, ist halt, da geht es um Worldbuilding. Und was mir halt auch Leute irgendwie so an Rückmeldungen geschickt haben, fand ich total verrückt. Ne? Also so, dass halt Leute einfach gesagt haben, ja, wir haben jetzt halt diese Welt gebaut und wären halt nicht auf die Idee gekommen zu sagen, oh, wir nehmen einfach zwei bestehende Welten, kombinieren die. Weil das wie so, ja, fast schon wie so ein, wie so eine, als wäre es so sakrosankt, ne? Also als wenn man das nicht machen dürfte. Man darf halt nicht Tolkien nehmen und sagen, wie würde sich Tolkien anfühlen, wenn das halt Cyberpunk wäre. So. Und einfach mal gucken, wie sich das anfühlt, ne? Und schauen und ausprobieren. Weil im Zweifel spielt man halt irgendwie einen Abend und dann stellt man fest, ah, die Welt war jetzt doch nichts. Dann ist ja niemandem was passiert, wenn man trotzdem einen schönen Abend hatte. Ja, man muss ja nicht daraus einen 6 Millionen Dollar Bookdeal rausziehen wollen, weil im Zweifel spielt man ja einfach für sich und nicht für irgendein Publikum oder für irgendein, ich habe es auch im Video gesagt, für irgendein Wiki, das nicht existiert, ne? Weil das muss ja alles korrekt sein und aufeinander aufbauen und so.
An die von euch, die noch nie GM't haben und meistens rumsitzen. Ich kann euch garantieren, in den meisten Fällen bullshittet euer GM euch 100% mit der Continuity. Ich persönlich habe selten Ahnung, was abgeht.
Ja, natürlich.
Und ich habe 3 Zeitstrahle am Whiteboard.
Ja, aber das ist ja auch normal, weil ich sage auch immer, wenn Leute komplett neu anfangen, sage ich auch immer, nächste Sitzung weiß deine Gruppe nicht mehr, wie dieser NPC hieß. Wenn die sich das nicht alle aufgeschrieben haben, also wenn der nicht wichtig war, und selbst wenn sie wissen, wie der hieß, dann wissen die nicht mehr genau, was der gesagt hat, wie die Stimme klang. Das ist alles wurscht im Endeffekt. So, man kann natürlich, kann man halt irgendwie sich versuchen, einigermaßen irgendwie so stringent so zu sein, aber das Ziel eines Rollenspiels ist Spaß. So, ist eine gute Zeit haben. So. Und es ist nicht am Ende irgendwie Gummipunkte zu sammeln dafür, dass man alles korrekt gemacht hat oder so. Oder keine Fehler in irgendeiner Art und Weise.
Sehr gut. Ich habe die Wirtschaft dieser mittelalterlichen Stadt 100%ig akkurat dargestellt.
Ja, genau. Genau das. Das ist eher auch so mein Pet-Peeve. So, ne? Das ist, aber das ist für mich vielleicht auch so der Grund, warum ich halt genau das, ich möchte halt einfach so mutige und neue Entwürfe sehen und streicht einfach Menschen aus euren Settings oder so. Macht einfach, worauf ihr Bock habt. Wenn eh keiner Menschen spielt, dann gibt's halt keine. So,
Das sagst du mir. Und ich muss euch so ein bisschen was bei. Ich spiele eigentlich immer Human Fighter.
Ja, ist ja voll in Ordnung. Ne? Ich spiele halt einfach, worauf ich gerade, also wenn ich mal spielen darf, dann spiele ich halt meistens irgendwie entweder Kobold oder Goblins, aber das ist ja auch cool, aber man kann ja auch sagen, wir spielen nur Menschen. Oder es gibt in dieser Welt keine Fantasy-Völker und wir spielen trotzdem D&D. Und was macht das dann mit diesem Setting? Was bedeutet das für das Setting? Es gibt so viele Möglichkeiten, einfach mit wenigen Schritten diese ausgetretenen Pfade zu verlassen. Und sei es einfach zu sagen, ja, es gibt Schusswaffen. Aber die haben halt dann die Stats von einem Bogen. Fertig. Sieht einfach anders aus. Das Feeling ist automatisch anders. Man muss gar nicht so viel machen und kann halt einfach die eigene Welt sich auch, also wirklich eigen sich anfühlen lassen. Und das ist mir, glaube ich, wichtig. So.
Das kann ich total nachvollziehen. Ich bin ja tatsächlich der Meinung, dass Worldbuilding hauptsächlich in den Kleinigkeiten liegt, die den Charakteren basieren. Weißt du, das ist so, du kannst so viel Lore machen, ja. Aber ich weiß auch nicht mehr, vielleicht ist es aus irgendeinem Creative Writing Kurs, den ich irgendwann in meinem Leben mal gemacht habe, der ist halt war fuck lore, write story. So, was ich super, super wichtig finde. Exakt. Es ist halt, du kannst acht Seiten Lore für irgendeinen Kontinent schreiben, im Endeffekt ist nur das wichtig, was deine Spiele dann auch erleben. Eine Sache, mit der ich dann zum Beispiel, also konkretes Beispiel hierfür, was ist, wenn in einem anderen Land, was auch immer, andere Stadt, einfach andere Währung ist. Und dann sitzen die da auf einmal und kommen nicht klar, weil sie haben Gold und da wird halt mit Elfentalern bezahlt.
Naja, ja.
Es ist ein großer Moment, der einem irgendwie was von der World gibt.
So. Ja. Das ist es eben, ne? Also da hat man auch, also das ist zum Beispiel für mich auch etwas, was ich halt in einer meiner Welten auch voll, was halt ein zentraler Aspekt ist, einfach weil ich das noch von früher kenne, wo wir halt irgendwie zur Familie nach, also meine Eltern oder ich komme aus Polen und wenn man früher halt nach Polen gefahren ist, dann ist man erstmal in die Wechselstube gefahren. Und dann hat man halt sein Geld gewechselt und das waren so ganz spezielle, merkwürdige Läden. Und die habe ich dann einfach 1:1 ins Fantasy-Setting übernommen. Weil das waren so Pawnshops gleichzeitig. Mhm. Also man konnte halt da Sachen quasi hinterlegen und sich Geld mitnehmen und dann vielleicht holt man es wieder ab. So. Aber gleichzeitig war es halt einfach so, du bist ja hingegangen, hast dann deine DM-Scheine rausgeholt und dann hast du da halt die polnische Währung Złote bekommen und hast da halt eben in diesem Laden erstmal umrechnen müssen, wie viel brauchen wir überhaupt, was lohnt sich, wie ist der Kurs gerade, also so, solche Sachen gibt es ja, ne? Also da denkt man ja gar nicht mehr drüber nach und es ist eigentlich ganz cool dann zu wissen, dass die Gruppe vielleicht in dem Land, wo sie jetzt auf einmal ankommt, auf einmal total arm ist, obwohl sie gerade eben so gedacht haben, dass sie jetzt hier die High Roller sind. Ja, ist hier nicht so.
Ich musste tatsächlich gerade, als du diese Pawnshops erwähnt hast, sehr einfach an jedes Neil Gaiman-Buch denken. Weil diese, Diese Magie, die in so kleinen, vergessenen Orten liegt, einfach Sachen wie Pornshops oder sei es die Bäckerei um die Ecke oder sowas, wo du...
Ja.
Für mich sind, so wie du sie gerade beschrieben hast, in meinem Kopf sind das einfach kleine Shops, in denen diverse Dinge rumliegen und wer auch immer da am Tresen steht, wie auch immer die Person aussieht, ist 100% Fey. So, das ist erstmal klar. Und wenn du da was mitnimmst, dann lässt du auch was da und sei es dein Erstgeborenes oder deine Seele. Sehr gut, da klaue ich definitiv was draus.
Das ist auch also in der neuen Welt, in der ich gerade bastel und wo wir jetzt gerade eine Kampagne gestartet haben, gibt es halt einen Kiosk, eine Kioskkette, die heißt Der Zirkel, wo halt alle Kioskfilialen von einer Hexe oder einem Hexer halt eben geleitet werden. Und es, also meine Gruppen sind halt, die haben auch Stempelkarten in diesen Kiosken und die sind halt total, also die komplette Story findet jetzt immer, also nicht in den Kiosken statt, aber das sind immer so die Ankerpunkte, weil die bewegen sich quasi von Kiosk zu Kiosk durch diese Welt und es ist wundervoll. Also
das ist, wie du es halt gerade beschrieben hast, ne? Vor allem, weil ich war auch schon mal in Hannover und ich weiß, dass ihr auch da eine sehr, sehr schöne Kioskkultur habt. Das fühle ich sehr.
Ja, und das ist einfach etwas, so sehe ich auch Worldbuilding. Ne? Also nehmt einfach die Sachen, die ihr an eurer Umgebung kennt und mögt und packt sie einfach in euer Setting, weil es macht einfach Spaß und dann seid ihr auch sicherer. Das ist auch das Wichtigste, ne? Also wie du es halt vorhin gesagt hast, Bullshitten funktioniert halt voll gut, wenn ich dir halt, ich kann dir aus dem Stegreif 5 verschiedene Kioske beschreiben. Oder halt eben auch so diese Wechselstuben aus Polen könnte ich dir auch einfach aus dem Stegreif beschreiben, weil da muss ich nicht viel denken. Und das ist immer das Beste ist, wenn du es dir als Spielleitung so machst, dass du nicht viel denken musst.
Das ist tatsächlich meine goldene DM-Regel. Immer genauso viel vorbereiten, dass es mir einfach fällt, einfach Mist zu improvisieren. Mhm. Ich möchte tatsächlich nochmal auf was eingehen, was der wunderbare Gabe Gore hier gerade bei uns im Chat geschrieben hat. Und zwar sagt er, NPCs sind meine liebsten Lore-Träger, nicht als Geschichtenerzähler, sondern als Spiegel ihrer Umgebung. Was löst das in dir aus?
Sehe ich exakt genauso. Das ist, für mich ist Lore, also ich habe auch, glaube ich, seit meiner ersten Kampagne, die ich mal geleitet habe, nie wieder meiner Gruppe irgendwie Lore vorgesetzt. Vorgesetzt sage ich jetzt aber im Sinne von, hier habt ihr einen Text, den ihr lesen könnt oder sowas. Weil ich erstens auch zu faul war, irgendwie immer Sachen zu schreiben. Aber vor allen Dingen, weil ich gemerkt habe, das, was man ja möchte in einem Pen-and-Paper-Rollenspiel, ist Interaktion. Und NPCs sind quasi der Dreh- und Angelpunkt aller Interaktion in Pen-and-Paper. Und wenn du dann halt einen Charakter hast und dieser Charakter trägt eine Rüstung, die aus Blättern gefertigt ist. Und dann sagst du, ihr wisst alle, das ist das muss eine Ritterin des Blattordens sein. Also keine Ahnung, das ist jetzt so die Milktoast-Idee, die mir jetzt gerade irgendwie so einfällt.
Ja, der Blattorden, wer kennt ihn nicht?
Ja, der Blattorden, wer kennt ihn nicht? Und wenn die Gruppe dann sagt, okay, was weiß ich denn über diesen Orden oder so? Ne? Oder dann lasse ich gerne auch mal einfach so zum Spaß auf Geschichte würfeln und die Person, die am höchsten würfelt, die weiß dann einfach ein paar Sachen.
Ja, du hast zum Beispiel über den sumpfgelben General, den Leiter des Blattordens.
Genau,
zumindest
genau,
für einige Jahre, bevor er an einer Überdosis Senf gestorben ist.
Und dann kannst du aber halt eben, und dann kommt diese Person auf die zu und dann verwickelt die Gruppe sie in ein Gespräch oder fragt nach dem nächsten Ordenshaus und wo man halt eben vielleicht auch noch Unterstützung bekommen kann, weil die sind ja die besten Fährtenleser weit und breit und so. Und dann hat man gleich schon, man hat eine Rolle, man hat eine Funktion innerhalb der Spielwelt, was ganz wichtig ist. Also man weiß, was diese Leute in dieser Welt machen und wofür sie bekannt sind. Sie zeigen der Gruppe auch Wege auf, also man kann dann gleich sagen, oh ja, hier ist diese Hexe in dem Kiosk, das bedeutet, also ich weiß dann, es gibt mehr als einmal diesen Kiosk, weil das ist eine Kette, ich weiß, dass die in irgendeiner Weise magische Dinge verkaufen, also da gibt es auch Heiltränke, ich weiß, dass die halt
gut vernetzt sind. Ich will so doll einfach eine magische bunte Tüte.
Ja, natürlich gibt es eine magische bunte Tüte, ja. Was hattest du denn?
Ich hab Cravings jetzt.
Ja.
Das, was ich jetzt denke,
Mit so
hauptsächlich.
richtig sauren, mit so richtig sauren Erbsen und
Die sauersten Stängel der Welt.
ja, genau. Und ich frag mich gerade, was man da noch so, statt Gummibären sind es halt Gummiwildschweine oder so.
Gummifell, Gummi. Gummiflumps sind doch gut.
Ja, Flums. Wobei die fast schon, da weiß ich nicht, ob da Leute nicht Skrupel hätten, die zu essen.
Ja, ich weiß
Ja.
nicht. Das ist.
Aber
Die Leute haben auch wenig Skrupel, Schlümpfe zu essen.
ja, stimmt auch wieder. True, true. Hast du denn, wenn du so an deine NPCs denkst, hast du denn auch das Gefühl, dass du das so, ja, also diese Abkürzung auch nimmst, dass du sagst, hier, das ist jetzt Lore-Stückchen zu diesem Teil der Stadt oder das ist hier jetzt jemand, der bringt der Gruppe Folgendes näher oder machst du das gar nicht so bewusst?
Ich hab manchmal habe ich tatsächlich so story-relevante Lore-Informationen, die ich halt tatsächlich auch so versuche rüberzubringen, hauptsächlich durch NPCs. Ich habe auch eine Menge einfach Lore-Zeugs, das ich für mich selber weiß, manchmal geschrieben, manchmal nicht geschrieben, die dann halt auch nur auf Nachfrage rauskommt. Ich glaube, ja, Leute sind so ein bisschen Produkt ihrer Umwelt, das ist gar keine Frage. Und dann versuche ich das auch so ein bisschen so zu modellieren. Andererseits möchte ich auch, dass Leute da wieder rausstreichen. Weißt du, wenn eine Stadt niedergebrannt wurde und dann hast du eine riesige Gruppe an Flüchtlingen und natürlich sind die alle, haben die alle Angst vor Feuer und sind alle aufgebracht und so weiter und so fort, aber da kann halt auch jemand da drin sein, der einfach ein lustiger Dude ist und dann nur auf Nachfrage so handelt. Schon, ja, also definitiv 100%. Was ich tatsächlich ganz gerne mache, ich schreibe, bevor ich eine Kampagne anfange, immer ganz gerne so ein Players Guide, 10 Seiten oder was, wo ich halt sage, hey, könnt ihr lesen, müsst ihr nicht. Und da habe ich auch von Anfang an gesagt, ich will da keine Lore schreiben, ich will da nicht großen Zeitstrahl schreiben oder sowas. Was ich dafür habe, sind einfach so zwei, drei Kurzgeschichten, die Leute lesen können, wenn sie wollen. Wo ich halt auch denke, weißt du, es hat schon seinen Grund, dass die meisten Leute, ich nehme jetzt wieder das Tolkien-Beispiel, sorry, Herr der Ringe mochten, aber das Silmarillion nicht. So.
Ja, klar.
Das ist halt,
Natürlich.
wenn man Sachen hört, die Leuten passiert sind, dann ist das schon einfach geiler.
Ja, total, ja. Ich mache das, indem ich Zitate mache. Also, ich habe halt selten Lust, eine Kurzgeschichte zu schreiben. Deswegen mache ich dann, dass ich meiner Gruppe im Vorfeld Artwork irgendwie zusammensuche, was mich inspiriert für die Welt oder für
Kommissionierst
die
du das
Kampagne.
tatsächlich oder bist du einfach
Nein, um
nur
Gottes Willen. Oh
im
nein, nein. Nee, auf keinen Fall.
einfach nur
Nee,
im
ich suche.
Moodboard-Modus oder
Nee,
was?
ja, genau. Also ich mache ein Moodboard im Endeffekt und schaue mir halt einfach Artwork an, was mich halt irgendwie inspiriert für die Welt oder für die Kampagnenidee. Und dann setze ich da Zitate drauf. Also, und dann schreibe ich einfach aus Sicht der Person in der Welt irgendwelche Dinge, die sie halt über die Welt sagen. Und das ist halt selten so Exposition, also es ist selten irgendwie so Sachen wie, jede Person weiß, dass die beiden Türme uralt sind. Nein, es ist halt einfach so, dass jemand sagt so, ist mir scheißegal, wie viel Geld er mir schuldet, wenn er das Problem hat, dann helfe ich ihm trotzdem. So, also, ne?
Ja.
Also so etwas, wo man halt einfach ein bisschen rausspürt, was für Leute gibt es dort, wie sind die drauf, was geben die so von sich, ne? Weil da liest man mehr raus. So. Und da hat man halt eben nicht, da muss man nicht erstmal Geschichten erzählen, also oder Geschichten schreiben lernen. So. Das ist ja oft nicht so einfach, aber so zwei, drei flapsige Sätze sind dann eher mal hingeschrieben. So. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es bei mir dann schneller funktioniert, als wenn ich jetzt dann mich über, also weil ich, dann bin ich wieder zu verkopft, ne? Dann plotte ich erstmal ewig und
Kenn ich.
ja.
Manchmal verrennt man sich dann auch immer ganz gerne. Ganz im Großen und Ganzen als Dungeon Master finde ich Show Don't Tell ist so unfassbar wichtig, weil
Ja,
du willst halt
total.
spielen und nicht Vorträge halten.
Richtig, genau. Ja. Das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, ne? Oder also auf deine Rückfrage. Die besten Momente sind halt die, wo ich eigentlich nichts sagen muss. So, weil das Spiel läuft einfach. Es gibt genug Beispiele, wo ich sagen würde, Die Sitzung hätte ohne mich wahrscheinlich genauso gut funktioniert.
Also da versuche ich immer noch so ein bisschen einfach zu sagen, hey, die Welt reagiert gerade auf euch und denen so ein bisschen was mitzugeben.
Ja,
aber
total.
Ich weiß total, was du meinst.
Ja.
Ich weiß total,
was aber du selbst, meinst. Selbst da, also ich bin total, also ich überlege mir halt super selten Plot, sondern halt einfach nur Charaktere und dass sie halt in welcher Form auch immer Probleme haben und dann schaue ich halt, was passiert. Und im Zweifel bringt sich die Gruppe in größere Schwierigkeiten, als ich es je könnte. Also das ist so das, was mir immer wieder auffällt. Also gerade wenn es so darum geht, ich plane nie Kämpfe ein, fest oder sehr selten. Also wenn sie sich halt in, was halt häufig passiert, ist, dass wir halt, dass die sich halt irgendwie in die Scheiße reiten und ich dann am Ende sage, okay, und hier hören wir halt für heute auf und dann sagen sie alle, oh nein, und ja, und also auf dem Höhepunkt der Spannung halt einfach zu sagen, hier cutten wir, spielen nächstes Mal weiter und dann weiß ich, dass ich da so ein Kampf-Encounter habe, den ich dann planen kann. Aber ansonsten ist es ja zu 90% echt, die haben sich halt mit irgendwem angelegt oder sie, so wie gestern, sind halt in irgendeinem Teil der Stadt, wo halt irgendwie ganz, ganz schlechte Tags an den Wänden sind. Und dann haben die da irgendwie ihr eigenes Tag dran gesetzt. Und dann kommen gleich die schlechten Graffiti-Leute um die Ecke und sagen, ey.
Ja. Großartig. Das finde ich spannend, weil ich bin tatsächlich, ich meine, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Symptom dafür, dass meine aktuelle Hauptkampagne halt on-stream stattfindet mit
The Rightful Bunch.
Ist halt, ich muss halt einen Plot im Kopf haben und ich versuche halt auch immer irgendwie zu sagen, okay, das sind so die Spots, wo ich aufhören könnte, das sind so die Spots, wo man einen Act-Break für die Pause machen könnte irgendwie.
Ja, klar, das ist aber was anderes, ne?
Ja.
Und ich glaube, das ist auch das Problem, was viele Leute haben, wenn sie anfangen zu leiten, dass dieses Critical Role-Syndrom, ne? Also, dass man davon ausgeht, dass man das auch so machen müsste, was ja für eine normale Tischkampagne irgendwie, also für eine Kampagne, die man so am Küchentisch spielt mit ein paar Leuten, die man halt irgendwie gut kennt und so, das ist ja überhaupt nicht notwendig. Ich kann es super gut verstehen, weil es halt ganz andere Herangehensweise ist, ganz andere auch in Anführungsstrichen Verantwortung, ne? Wenn man ein Publikum hat, dann muss man, also wenn ich einen One-Shot vorbereite für einen Stream, gehe ich da auch ganz anders ran und notiere mir ganz andere Dinge, die ich mir sonst nie notieren würde. Also ich schreibe mir nie auf, wie jemand spricht, sondern ich fühle das einfach so raus aus dem Moment, worauf ich gerade Bock habe. Und dann für den Stream übe ich die Stimme vorher natürlich, weil
sonst, ja, klar. Sonst,
ja.
Aber du hast schon recht, es ist mehr Freiform. Also ich weiß definitiv, für den Stream würde ich es nicht machen, weil ich einfach zu viel Angst hätte, die Leute zu enttäuschen. Aber ich habe auch schon Sessions gespielt, wo ich dachte, okay, alles klar, ich habe nicht so wirklich viel Zeit vorzubereiten, aber ich habe trotzdem Bock, D&D zu spielen. Ich lasse sie einfach mal machen und hol mir ein paar irgendwie Windelementare, tu sie mir in die Tasche, falls irgendwas passiert.
So, ja, exakt, genau. Ja. Und es ist ja auch voll in Ordnung, weil die Sache ist ja eher die, also das, was ich halt auch echt cool finde an zum Beispiel D&D. D&D ist ein System, was so fast schon zu crunchy ist für die meisten Leute. Ne? Also man hat einfach super viele Inhalte, mit denen man sich halt irgendwie zudecken kann und dann kann man also 1 Milliarde Monster, die sich gar nicht so sehr voneinander unterscheiden. Also so, es gibt
ist
nicht
das, den ist riesigen... Ist das tatsächlich so? Ich habe eigentlich immer den Eindruck, gut, ich habe aber auch schon Pathfinder gespielt vorher und ich bin ganz gut mit so einem Zeugs, aber für mich ist D&D halt einfach so gerade der richtige Regler an Crunchy, wo ich halt sagen kann, und das können wir vereinfachen und ja, so, und das ist einfach erklärt und guck mal hier.
Achso, ja, ja, voll, ja,
und
ja,
du hast auf der anderen Seite kannst du halt auch einfach super, super reingehen und sagen, mein neuer Bild ist insane.
Ja, ja, klar, das geht, ja, ja, aber das ist, ich meine das im Sinne von aus der Sicht der Spielleitung, also gerade wenn es darum geht, Kämpfe zu planen, merke ich das immer wieder, weil, ob ich jetzt einen Ork nehme als Statblock, ja, also es geht mir jetzt gerade so um die Statblocks.
Ja.
Wenn ich einen Ork nehme oder einen Hobgoblin oder einen Gnoll oder so, super dezente Unterschiede, ganz, ganz wenig. Also wenn ich die austauschen würde während des Kampfes, würde man es wahrscheinlich nicht so merken. Das Ding ist aber, das Feeling, was rüberkommt, ob ich jetzt sage, da sind 5 Orks in schicken Anzügen und gucken böse in eure Richtung, oder da sind 5 Gnolle mit, weiß ich nicht, gefärbten Haaren und zerrissenen Jeanskutten. So, das ist ein ganz anderes Feeling. So, und das ist, glaube ich, das Ding, wo ich das auf der einen Seite super geil finde, diese riesige Fülle zu haben, aber für Neulinge sehe ich es halt immer voll schwierig, weil die denken, ich muss jetzt aber den Statblock benutzen und ich muss jetzt halt alles auf dem Schirm haben, was die können. Und im Zweifel, also ich leite 90, das ist ein riesiger Aha-Effekt für alle meine Gruppen, die das sehen oder hören würden. Ich leite fast alle meine Kämpfe oder viele meiner Kämpfe mit so generischen Statblocks. Ich habe irgendwie so klein, mittel, groß Statblocks. Und dann setze ich halt die Fähigkeiten da rein, die ich, also ne, ob die jetzt Pack-Tactics haben oder ob die halt irgendwie eine bestimmte spannende Waffe haben, das entscheide ich dann ad hoc so und oft auch improvisiert. Weil daraus auch coolere Sachen dann entstehen, die halt dynamischer sind, die halt mehr auf die Gruppe auch eingehen können.
Es ist halt auch immer die Frage, wie viel brauchst du tatsächlich zum Leiten eines Kampfes? Also, ich finde mich selbst auch ganz oft dabei zu sagen, alles klar, und da sind jetzt Gnolle, und ich gucke den Gnolle-Statblock gar nicht nach. Ich habe schon im Kopf, die haben, keine Ahnung, um die 30 AP, solange, dass sie drei Hits aushalten.
Ja,
Und
eben,
hab
exakt.
dann einen Plus-Hit-Modifier, und ich habe, was die Hitwürfel sind, und das ist alles, was ich brauche. Das ist alles, was ich
Exakt.
habe. Für alles,
Eben.
was jetzt nicht irgendwie in einem Bossfight relevant ist oder sowas. Und
Eben, ja.
ja,
Und
so
dann habe ich
schreibe ich
halt.
tatsächlich auch selber Sachen. Deswegen, Chat, gebe ich euch so selten auch einfach meine Notizen und meine Statblocks, weil das sind einfach nur so ein paar Zahlen, wo jeder
Eben.
außer ich denkt, was ist denn das für ein Scheiß?
Eben. Und ich kann es voll gut nachvollziehen, weil ich habe einmal versucht, einen Statblock zu schreiben für ein Monster, wo meine Gruppen super happy waren. Es waren so, es gab halt, das war so eine Ravnica-Kampagne, das war so ein Forschungslabor. Und dann waren das so magische Wesen und das eine war halt in der Lage, Raum zu manipulieren, das andere war in der Lage, Zeit zu manipulieren. Und diese Raumdinger waren so schwebende Rochen, die teleportieren konnten. Ist jetzt, ne, super simpel.
Ich denke sofort an das Games Workshop Zinsch-Modell,
Ja,
diesen
genau.
Raum.
Die hatte ich nämlich über. Deswegen habe ich die halt. Und dann dachte ich so, ah, was wäre das denn für ein Monster? Die. Und dann habe ich dann einfach. Im Endeffekt habe ich halt eine Phasenspinne genommen und habe die halt ein bisschen ummodelliert so. Und habe halt statt diesem Phasing habe ich der halt ja so ein Kurzstreckenteleporter gegeben. Aber was halt viel cooler war, war halt diese überhaupt nicht aggressive Qualle, die die Zeit manipulieren konnte. Und die waren halt komplett harmlos. Die schwebten da so vor sich hin. Es waren so kleine Quallen, die ja auch so rumschweben. Und wenn die Gruppe nett zu denen ist oder wenn die halt einfach entspannt sind, die Gruppe, ohne halt irgendwie miteinander auch aggressiv zu sein und sowas, also die reagieren halt eben auf so, ne, auf laute Geräusche, auf aggressives Verhalten und sowas. Wenn die nett sind, dann umgeben die Gruppe und casten so ab und zu Haste auf die, was halt so total cool ist. Wenn die aber scheiße sind, wenn die halt aggressiv sind, dann machen die Slow auf die Gruppe.
Also was ist ja.
Und wenn die halt richtig scheiße sind, wenn die angreifen, dann machen sie Timestop auf die Gruppe.
Wundervoll.
Ja, weil wenn sich genug von denen zusammenschließen, dann können die halt das. Und das war halt, das habe ich mir halt einfach, das sind drei Stichpunkte gewesen, ne? Und ich habe es dir gerade erklärt, du weißt, wie es funktioniert, du könntest es leiten. Das in einen Statblock zu schreiben, nein, danke.
Ja,
So,
vor
das
allem,
ist
also
einfach.
sobald du das in den Statblock schreibst, hast du wieder Regelfragen. Weil
Richtig.
dann ist Wording wichtig. Aber wenn du,
Ja,
ich meine,
eben.
es ist halt auch eine Frage. Also wenn du das jetzt wahrscheinlich jemandem sagst, der als erstes Mal hinterm Screen sitzt, und
Eben,
sagt, hey, es
eben.
gibt diese Sachen, die manipulieren Zeit, es gibt die Sachen, die manipulieren Raum.
Ja.
Oder so,
Ja, genau,
oh
ja.
nein, das ist dafür wichtig. Aber ich
Exakt,
glaube, sobald
ja,
du drei
total.
Sessions drin hast und weißt, wie die Combat-Regeln funktionieren, funktionieren diese drei Sachen einfach als
Eben.
Idee.
Eben. Und es ist dann einfach nur, das ist das, was ich halt immer mache, um einen Kampf einfach dynamisch sich anfühlen zu lassen, ist halt oft als erstes zu gucken, welche dynamische Mechanik, weil D&D hat halt auch ganz viele Sachen, die schon da sind, kann ich einfach zum Star dieses Combats machen. Und dann ist es oft auch einfach sowas wie wirklich einfach nur dass man halt eben Schmieren nimmt, also den Zauber, und dann sage ich einfach, der Boden hat einfach den Effekt, weil hier ist irgendwas ausgelaufen. So, und das ist witzig genug. So, ne? Also das war so eine der besten, also ich habe schon viele, viele Gruppen, also so von Neulingen, ne? Also ins Spiel reingebracht. Und das, was oft irgendwie der Fall ist, ist halt, dass so dieses klassische, so diesen Kneipenschlägerei-Start, ne? Damit du davon ausgehen kannst, dass die jetzt nicht gleich alle tot umfallen, weil die Stufe 1-Charaktere sind, hast du gleich halt eben so eine Möglichkeit, okay, die kämpfen alle ohne Waffen, die sind alle irgendwie nicht drauf aus, die Leute jetzt hier auch abzustechen, sondern die wollen sich einfach jetzt hier irgendwie nur auf die Nase hauen. Und damit es dynamischer ist, ja, wie kannst du es machen? Ja, irgendwer hat halt irgendwas umgekippt und alle rutschen die ganze Zeit aus und fallen auf die Nase. Auf den Tischen wird dann halt irgendwie gekämpft und es ist von einem super langweiligen Combat-Szenario ist es auf einmal ein Jackie Chan-Film. So.
Großartig. Ja. Es sind, ich mag das Konzept von, was ist. Schöne Frage, vielleicht, die ihr euch stellen könnt, wenn ihr selber einen Counter designt oder was auch immer. Was ist die einfachste Sache? Was ist der Schalter, den ich hier umlegen kann, wo ich am
Genau.
wenigsten verändern muss und damit die Situation am meisten verändere? Das
Ja.
ist so eine schöne Designfrage, die man sich tatsächlich auch im Game Design immer stellen kann. Einfach, hey,
Exakt, ja.
was wäre, wenn ich jetzt einfach mal sagen würde, wie du sagst, der Boden ist Lava. So,
Ja.
was würde das verändern?
Ja. Und das Geile an High Fantasy ist ja, dass du es halt auch einfach, man kann sich das ja auch einmal trauen, ne? Das ist ja
Ja.
irgendwie das Coole. Ich kann ja auch einmal sagen, der Barkeeper guckt halt böse und legt einen Schalter um und der Boden ist wirklich Lava. Und
Ja,
alle
ja,
Leute
ja.
klettern auf die steinernen Tische, wo jetzt auch klar ist, warum die aus Stein sind.
Und das ist wieder so ein schönes Show-Don't-Tell-Ding tatsächlich, wovon ich auch großer Fan bin. Einfach erstmal, wenn in die Kneipe gekommen wird, diese Steintische zu beschreiben und dass das schon merkwürdig ist. So,
Ja,
das
genau.
ist. Finde ich halt auch, also gerade bei so spannenden Combats finde ich es immer einfach, wenn ich als Spieler da dran sitze und das Gefühl habe, ich hätte vorher drauf kommen können, auch wenn es unmöglich ist, aber das Gefühl
Ja.
habe, ich hätte die Clues zusammensetzen können, dann bin ich halt immer
Ja.
so,
Ja,
let's
genau das.
go! Die Tische
Ja.
sind aus Stein oder man sieht halt vorher auch schon diese Quallen und in dieser Qualle fliegt eine Fliege vorbei und die Fliege wird auf einmal unglaublich
Ja.
langsam und dann sind die in dem
Exakt.
Fight. Das
Ja,
ist
das war nämlich
halt.
bei dem war es halt so, da mit den Quallen war es so, dass sie auf einmal alle sehr langsam gesprochen haben und dann waren sie, hä? Also, die haben sich halt irgendwie so gegenseitig irgendwie Vorwürfe gemacht, dass irgendwas nicht geklappt hat und dann habe ich gesagt, ihr redet immer langsamer und dann haben die das halt auch geroleplayed und dann haben wir gar nicht
Ja.
gecheckt, warum und haben sich immer noch so angemotzt und dann, ihr werdet immer und immer langsamer und dann haben sie so kurz innegehalten und die Quallen waren auf einmal alle so um sie herum und so sind so hin und her geflogen. Also, Moment, was ist hier los? Ja, und genau solche
Großartig.
Momente sind halt echt gar nicht so schwer. Man muss da auch nicht viel, also wie gesagt, sucht euch eine Mechanik. Und das muss auch keine Mechanik aus einem Statblock sein oder so. Manchmal sind Mechaniken auch einfach Dinge, die passieren. Ne? Also der simpelste Move ist wirklich, da ist halt ein reißender Fluss auf einmal oder ein Bach oder ein Abwasserkanal, wo halt wirklich Wasser durchrauscht mit Druck. So, wo man nicht einfach reinfallen kann, ohne dass man halt weggespült wird. Und schon verändert das alles. Weil, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber gerade so Neulinge sind ganz oft so, ja, okay, die Mechanik, die ich jetzt gelernt habe, werde ich jetzt anwenden, indem ich sage, ich gehe hin, greife an. Wenn du aber sagst, ja, da ist aber ein reißender Bach dazwischen, dann muss die Person automatisch beschreiben, was sie tut. Weil
Ja,
man muss
ja,
ja über
ja,
diesen
ja,
Bach rüber.
ja. Ja, das habe ich
Und
damals
schon.
tatsächlich mit so einer Grube gemacht, in der gekämpft
Genau.
wurde. Ja.
Ja. Schon. Und dann musst du hoch und runter, dann kannst du Leute reinschubsen, kannst die Leute rausziehen. Und es ist. Also auf der einen, also ich habe wirklich Jahre gebraucht, bis ich festgestellt habe, wie einfach es sein kann, da diese Dynamik reinzubringen. Weil ich dann immer gedacht habe, das kann doch nicht sein. Die stehen da die ganze Zeit und würfeln abwechselnd. Und dann kann ich auch genauso gut Descent spielen. Also, es gibt ja genug irgendwie Dungeon Crawler und so Brettspiele, die das halt auch gut abbilden und so, aber das ist für mich nicht Pen and Paper. Also, für mich ist es halt wichtig, dass man auch, ne, dann nehme ich halt den Aschenbecher und haue ihm den auf den Kopf. So, weil es geht halt. Und
Ich
niemand
finde,
verbietet es mir.
es ist halt auch super wichtig, also für mich zumindest, solche Sachen zu belohnen. Einfach,
Ja, unbedingt.
also ja. sei es jetzt der Aschenbecher, dann nimmst du den Aschenbecher, dann denke ich mir halt so, okay, da ist Asche drin, die geht vielleicht die Augen, du hast eine schöne Idee gehabt, ich lasse ihn jetzt mal einen Würfel machen, weil sonst ist er von der Asche vielleicht geblendet oder sowas. Das ist
genau so, ja, ja, ja.
Finde ich unglaublich, unglaublich wichtig, weil ich habe auch schon an Tischen gesessen, wo ich mir dann krasse Dinge ausgedacht habe und dann habe ich was gemacht und dann war das ja Roll to Attack, alles klar, du triffst Roll Damage und ich war halt so, aber das war cool.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Ich bin aber, ich sag auch meinen Gruppen, an meinen Tischen sind Kämpfe grundsätzlich nie fair. So, vor allem die, in die ihr euch quasi selbst reinmanövriert, obwohl ihr eigentlich wissen müsstet, dass das keine gute Idee ist, die sind dann nicht fair. Und manchmal ist es auch schlauer, einfach abzuhauen oder die Leute nur so quasi außer Gefecht zu setzen, dass man abhauen kann. Aber wenn ihr eine coole Ideen habt, dann kriegt ihr Vorteil auf jeden Angriff. So. Und das ist für mich einfach so eine grundsätzliche Einstellung, wenn ich halt, weil ich finde, dieses Vorteil-Nachteil-System ist das Beste an D&D.
100% agree. Ich liebe auch die Inspirationsmechanik einfach für sowas.
Ja, das ist aber genau das für mich. Ich habe die Inspirationsmechanik ja nochmal so auf 180 gedreht, weil bei uns gibt es halt Heldenpunkte in dem System. Das heißt, du kannst Inspiration quasi banken. Also du kannst halt Heldenpunkte sammeln für jede coole, also wenn du jetzt sagst, ich habe den Aschenbecher und versuche ihm die heiße Asche in die Augen zu streuen, kriegst du einen Heldenpunkt von mir, dann machst du den Strich und dann kannst du irgendwann beliebig viele davon eintauschen und kannst einen W6 auf einen W20-Wurf reinsetzen. Nur werden die am Ende der Sitzung halt resettet.
Okay.
Und das Coole ist halt, dass man halt eben das, was halt das Blöde an Inspiration ist halt, wenn jemand schon Inspiration hat, kann ich die Leute nicht mehr belohnen. Das finde ich immer schade. Das war der einzige Grund, warum ich das eingebaut habe.
Aber das nutze ich da, also das nutze ich tatsächlich einfach als Sache, damit die Leute ihre Inspiration auch benutzen. So.
Genau. Ja, voll,
das mag
ja.
ich tatsächlich ganz gerne, weil sonst kommt man, ist man, also ich wäre zumindest in diesem, ich sammle meine Healing Potions bis zum letzten Boss-Modus, einfach wo.
Ja, ja, aber deswegen werden die auch am Ende der Sitzung immer resettet und die wissen, also nach 2, 3 Sitzungen wissen die auch, dass sie sie brauchen. Also es macht keinen Sinn, bis zum letzten Moment der Sitzung zu warten, weil erstens verteile ich die gerne und ich gebe den Leuten halt gerne diesen, weil ein W6 kann halt auch mal eine 1 sein, ne? Also das ist dann manchmal auch nicht so das Ausschlaggebende, aber es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an, wenn man sagt, okay, der Wurf ist jetzt mega wichtig, ich habe jetzt hier eine W20, pack nochmal 3 W6 drauf und dann es ist trotzdem eine 7.
Ja, ja, ja. Ich mag aber tatsächlich auch den von Dimension 20 so hochgefröten sind, hochgefrötend. Ich meine, sehr, sehr klar dargestellten, so dieses Zählen. Einfach dieses, okay, ich gebe den DC jetzt offen da, einfach um Spannung aufzubauen. Du versuchst jetzt hier gerade dieses Cliff hochzuklettern. Dann mache ich die Konsequenzen klar. Wenn du runterfällst, dann bist du wahrscheinlich unconscious. Der DC dafür ist 19. Was ist dein Bonus? Das heißt, du musst auf dem Würfel das hier rollen. So, und das ist
total.
Und wenn du dann noch diese kleinen Würfel dazu hast, macht das so viel. Ich erinnere mich an einen Moment, auch Anfang der jetzt vergangenen Kampagne, ist ewig lange her. Die waren in der Goblin-Höhle. In der Goblin-Höhle und der Ork-Boss, der dann die ganze Operation geführt hat, hat im Endeffekt mit dem Goliath-Ranger gekämpft. Und die waren gerade in so einem Zweikampf. Und der Ork-Boss war ziemlich gut dabei und hat gewonnen. Die Turn-Order hat sich so angefühlt, beziehungsweise war so ausgerichtet, dass wenn der Ork-Boss jetzt den Goliath unconscious haut, dann ist er tot. Weil genug Goblins drumrum stehen.
Ja.
Das heißt, es kommt im Endeffekt auf ein Stone's Endurance, also das Goliath-Feature, dass die Damage abhalten können, auf so einen Roll an.
Ja.
Und er musste im Endeffekt, ich glaube, eine 7 oder höher auf einem D8 rollen. Und er hat's geschafft. Und das war einer der besten Momente der Kampagne.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das sind auch die. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist halt einfach so ein. Das ist, finde ich, auch ein Fehler. Weil das nicht im Regelbuch steht. Ich mache fast alle DCs, also gerade Rüstungsklasse, mache ich immer offen. Weil es viel spannender ist. Weil die Leute wissen doch sonst nicht, wogegen sie würfeln. Und es macht auch keinen großen Unterschied, weil wenn das ein starrer Wert ist, ja. Und manchmal gehe ich. Manchmal habe ich den flexibel. Oder ich sage halt, okay, der Wert ist halt irgendwie 20. Und dann sagen die, wow, was? Wir sind Stufe 3, der hat Rüstungsklasse 20. Und dann stellen sie fest, ja, der hat ein fettes Schild in der Hand. Ja, dann nehmen wir ihm das wohl weg. Oder das ist dann halt, ne? Und schon wird der Kampf dynamischer. Der andere Punkt ist halt einfach, wenn du es nicht tust, ne? Also wenn die Leute nicht wissen, was jetzt der DC ist, dann ist dieser Spannungsmoment ist halt, der verpufft total. Weil dann halt eben so, okay, dann rechne ich das zusammen und so, ne? Aber genau das, was du halt meintest, das ist so ein ganz einfacher und wichtiger Kniff. Also bei so dahergelaufenen irgendwie Encountern, da passiert das schon mal so, dass ich sage, ey, wisst ihr was? Die haben keine Rüstungsklasse quasi. Die tragen irgendwelche abgewrackten Klamotten so. Ihr trefft die, aber ob ihr die halt umhaut mit eurer Waffe, kann ich euch nicht sagen. So, ne? Also die werden, und ich bin auch echt jetzt wieder so ein Moment für alle Leute, die das halt sehen, mit denen ich ab und zu spiele. Ich notiere mir super selten Hitpoints. Ich mache Strichlisten, so wie du es vorhin gesagt hast, 3 Hits. Oder bei größeren Mobs mache ich halt einfach rundig auf 10er und 5er, also 5er und 10er Schritten. Entweder sind es 10 oder 5 Schaden. Und gehe dann halt eben so nach, ja nicht nach Gefühl, aber schau halt, wo ist der Kampf auch einfach an einem guten Ende. Ne? Und das ist alles erlaubt. Ja, ja. Das ist alles okay. So.
Ich nutze tatsächlich Hitpoints. Es gibt von Giphy Glyph, heißt es, glaube ich. Der Giphy Glyph Monster Maker hat ganz gute Standardwerte, die ich dann immer eintrage und ein bisschen leicht verändere da. Das gesagt, ich glaube, die wichtigste Regel beim Encounter-Design oder einfach auch dabei Monster zu machen oder Kämpfe zu machen, ist meiner Meinung nach: Encounter Design hört nicht auf, wenn die Initiative gerollt wird.
Nee, auf keinen Fall. Also
ich habe das schon so oft gemacht. Ja, der Kampf läuft jetzt und da habe ich jetzt. Du, als DM gibst du nicht die Kontrolle ab, sobald. Es ist. Nee. Der Statblock leitet jetzt nicht die Session. So. Der Mob noch irgendwie 3 HP hat und dann macht der nächste Held die Heldin 2 Damage, aber es ist ein super cooler Strike, dann mein Gott, lass es sterben. So.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Und wenn er in der ersten Runde stirbt vom HP aus, aber es ist super, super unbefriedigend, ja, dann macht er vielleicht noch was Neues. So.
Ja,
er explodiert.
Genau. Ja. Hallo, wir haben alle Final Fantasy gespielt. Ja. Er steht dann auch und ist richtig angepisst. das ist für mich auch einfach so eine, das ist auch etwas, was, also grundsätzlich ist ja, Spiele leiten ist immer Game Design, so grundsätzlich.
Ja, ja,
und es ist ein Irrtum zu denken, ich habe jetzt hier diese ganzen Sachen, ich kombiniere die und was halt irgendwie so eins der meist gefragtesten Themen ist bei uns, ist halt irgendwie Encounter Balance. Und ich sag immer,
don't.
Scheiß drauf. So, ja. Es gibt keine Encounter Balance. Encounter Balance ist für mich halt sowas, das ist auch im Endeffekt eine, das ist so eine Krücke, wenn ich mir das ausrechnen lasse, was ich dann teilweise für absurde Encounter gesehen habe. Wenn ich 15 Goblins in irgendeinen Encounter packe, da kann die Gruppe noch so gut sein. Wenn ich die gut spiele, die Goblins, hat die Gruppe keine Chance. Das garantiere ich dir. Weil Goblins sind, wenn 15 Stück von irgendwas da steht, dann ist D&D mega unfair. So. Da kannst du.
Du hast dir gerade einen neuen Spitznamen zugelegt.
Habe ich das?
Ja, das ist der einzig wahre Goblin-Boss der Community.
Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, aber ich habe Gruppen gesehen, die auf Stufe 5 einen ausgewachsenen Drachen gekillt haben. Ich habe Gruppen gesehen, die auf Stufe 9 gegen 15 Goblins einfach fast TPK'd wurden.
Ja.
Und das Ding ist, die Frage ist immer, wie ist die Umgebung? Die Frage ist, wie schlau stellen sich die Goblins an? Und die Frage ist halt auch vor allem, wie gefährlich soll es denn auch überhaupt sein? Ne? Weil wenn das Goblins sind, die einfach wirklich darauf aus sind, die Gruppe zu vernichten und die im Zweifel sogar auf ihrem Home-Turf sind, so, dann ist halt
für die Gruppe niemals gegen Goblins auf ihrem Home-Turf. Ja.
Nee, und die sind dann auch natürlich kämpfen die nicht fair. Und so wie du es gerade gesagt hast, der Statblock sagt dir ja nicht, wie du das leiten sollst, sondern die reagieren auf das, was die Gruppe macht. Wenn die Gruppe sich dumm anstellt, dann nutzen sie das aus. Wenn die Person in der Robe alleine steht, dann ist die nicht mehr lange am Leben. So. Und, das ist etwas, wo ich dann sage, ich bin überhaupt kein Fan davon, der Gruppe irgendwie gegen die Gruppe zu spielen, ist auch Quatsch, ne? Weil die Gruppe spielt ja im Zweifel gegen sich selber, weil die hat ja dann entschieden, wir gehen in diesen Goblin-Bau und versuchen, keine Ahnung, was zu tun. So. Und wenn die dann feststellen, ja, ups, die wohnen hier ja, dann können sie ja immer noch abhauen. So, ne? Aber wenn sie dann wirklich sagen, ne, wir gehen weiter, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Und beim dritten Mal sage ich dann einfach, okay, dann sind halt echt, dann sind die Trainingshandschuhe sind dann einfach abgelegt und dann werden wir schauen, wer die Oberhand hat.
Ja, ja. Zieht euren Goblins die Trainingshandschuhe aus. Meine Gruppe hat tatsächlich auf Level 7, glaube ich, oder Level 8, 40 Goblins einfach ausgelöscht, die gerade einen Karneval überfallen wollen. Das war auch einfach ein netter Power-Moment.
Ja, voll. Aber ich habe halt eben auch schon Encounter erlebt, wo ich dachte, scheiße, was habe ich gemacht? Also es gibt im Ravnica-Setting gibt es so Fools. Weil du kennst ja Magic ja auch, ja, ne? Also das sind ja so einfach so, die sind so komische, halb untote Konstrukte, die so ein bisschen aussehen wie so Kartoffelsäcke mit Flügeln oder sowas. Mhm. Und dann waren da 6 von denen einfach in so einer Gasse und haben Steine auf die geworfen. Und die Gruppe, die waren zu dritt, die wären fast halt TPK'd geworden, weil die nicht auf die Idee gekommen sind, einfach irgendwo reinzugehen. Und die haben halt dann da auf der Straße gestanden. Und ich denke die ganze Zeit, okay, dann habe ich sie irgendwann mal auf Intelligenz werfen lassen. Und dann habe ich gesagt, so, ja, dir fällt auf, dass da Deckung ist. Und dann hat er gesagt, so, oh geil. Und dann ist er in die Deckung gegangen. Die anderen beiden haben ihn angeguckt, haben gesagt, so, gute Idee, und haben trotzdem nicht sich um die Deckung gesucht. Und ja, und dann war das aber auch für mich war das halt ein geiler Moment, weil die haben die dann irgendwie verscheucht. Und dann habe ich halt eben denen einfach gesagt, so, ja, ihr fühlt euch mehr als nur ein bisschen gedemütigt, nachdem ihr gerade eben irgendwie die Chefin der Golgari-Gilde treffen durftet, eine Audienz hattet, so lore-technisch so, also einer der krassesten Momente, und die waren einfach so auf einem Punkt, wo sie gesagt haben, okay, jetzt sind wir was in dieser Welt. Und dann kommen so 6 komische fliegende Hansel und schmeißen Steine auf die. Und dann haben sie festgestellt, so, ja, okay, wir haben vielleicht noch was zu lernen. Und, ja, das ist einfach, man muss auch gucken, wo man halt irgendwie auch so einen schönen erzählerischen Moment ans Ende eines Kampfes reinpacken kann. Mm.
Live by the sword, die by the Butterbäuschen. Darf ich dir die Geschichte erzählen über den besten Encounter, den ich meiner Meinung nach jemals auf die Reihe bekommen
habe? Ich wollte dich nämlich gerade fragen, ob du auch schon mal so einen Encounter hattest, wo du gesagt hast, yes.
Ich hatte einige, wo ich yes gesagt habe. Aber tatsächlich, und das vielleicht ist es ein glücklicher Zufall gewesen, der letzte große Bossfight von meiner Kampagne, der Bossfight, mit dem die Kampagne aufgehört hat, gegen einen Dracolich.
Okay.
Von meiner Gruppe. Und zwar war das ein Dracolich, der eingefangen war in einer Höhle irgendwo im Underdark und der gerade dabei war, seine Seele wiederzukriegen. Das heißt, es war mitten in einem Ritual. Und die sind in diesem Ritual in den Raum gekommen und haben in diesem Raum halt einfach 4 Kristallkugeln gesehen, 4 Orte magischer Relevanz. Es waren nicht alles Kristallkugeln, eins war eine Säule, eins war halt so ein kleines Bücherregal und eins war eine riesige Astrolabe und so weiter. Mhm. Und ich habe gesagt, ich habe denen direkt vor dem Combat gesagt, passt auf, und das finde ich auch wichtig bei solchen Encounters, einfach mal Meta zu gehen und sagen, pass auf, hier sind die Mechaniken hierfür. Dieser Dracolich hier hat keine HP. Der hat keine HP, ihr könnt den nicht töten auf konventionelle Maße. Ich habe denen aber auch den Hinweis gegeben, wenn er so und so viel Schaden in einer Runde kriegt, dann ist er für seinen nächsten Zug stunned. Das heißt, es ist eventuell sogar wichtig, auf sie Schaden zu machen. Ja. Aber die einzige Möglichkeit, ihn loszuwerden, ist, dieses Ritual zu stoppen. Und dieses Ritual stoppt ihr nur, indem ihr irgendwas mit diesen magischen Orten macht. Was dann da passiert, habe ich freigelassen. Der Bade war der Erste, der diese Orte berührt hat. Beziehungsweise der hat dann die Astrolabe berührt. Nee, es war nicht diese Astrolabe, es war so ein Fernrohr, so ein Ausguckrohr nach draußen. Hat es angefasst und fand sich transportiert in einer Erinnerung von diesem Dracolich. Und war auf dem Rücken eines silbernen Drachen und musste dann auf dem Drachen die frühere Version von dem Dracolich besiegen. Und wenn er das geschafft hat, dann ging das weg und er hat einen von vier Orten besiegt. Das waren dann mit vier Sachen. Eins war eine Gerichtsverhandlung, eins war ein Dragon gegen Dragon Fight.
Geil. Und dann hast du quasi den Dragon Statblock quasi rübergeschoben.
Ja, genau. Genau.
Ja, cool. Genau. Das ist eine coole Idee, ja. Aber genau, also das ist ja so ein Event, ne?
Das ist ja richtig.
Aber genau das finde ich auch cool. Das System lässt dich ja machen, ne?
Ja.
Und allein, dass du sagst, hey, der hat keine Hitpoints, ist einfach etwas, wo ich ganz viele Leute sage, also. Wir fallen gleich fünf Leute an, die sagen, wie, das kann doch nicht sein. Kriegen schon Schnappatmung, wenn man sowas sagt. Und das ist einfach, ich habe auch so oft Encounter gehabt, wo ich gesagt habe, eure Waffen können dem nichts anhaben. Das ist euch klar. Das seht ihr. Mhm. So. Und dann hatte ich überlegt und so. Und dann war es halt trotzdem geil, weil die haben den dann in eine Grube. Das war so ein komischer Eisengolem, der halt super langsam war. Der hatte so eine Bewegungsgeschwindigkeit von 3 Metern oder sowas. Und die konnten den halt, dann so nach 3 Runden haben die gesagt, so wie, was machen wir jetzt hier? So, Magie funktioniert, nichts funktioniert. Und dann haben die den einfach in ein Loch reingeschoben. war super witzig. Und dann stand er da und ist halt immer hin und her gelaufen. Also ja, irgendwann wird dem halt wahrscheinlich irgendwie der Sprit ausgehen und dann ist okay. Aber,
ich nenne ihn liebevoll den Doomba.
Ja. Den Doomba?
Ja. Die Roomba, nur, weil er halt drum läuft. So. Ich dachte, da war ich mal schlau.
Ja, ich, da ist mein Staubsaugerroboterwissen wahrscheinlich nicht gut genug. Ja, ich finde, aber was so eine Idee wie deine halt eben auch zeigt, ist halt, traut eurer Gruppe auch zu, dass sie sowas annimmt, ne? Also weil
total.
Nur weil man D&D gelernt hat oder dass man halt irgendwie so, weiß ich nicht, 20 Encounter gegen Statblocks gemacht hat, heißt nicht, dass das auch so sein muss. So. Und ich bin immer so maßlos, also du hast vorhin Dimension 20 erwähnt, ich finde Dimension 20 ist echt eine Goldgrube an wirklich guten Game Design Ideen, weil
voll.
Da sieht man halt eine Spielleitung, ein Spielleiter, der sagt, das ist alles, das sind Guidelines, wenn überhaupt. Und ich mache daraus, was ich möchte. Weil ich bin von vielen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, weil ich will auch nicht spoilern, von vielen Staffel- oder Season-Finales von irgendwelchen Actual-Play-Shows oft enttäuscht, weil ich denke, oh, es ist einfach nur ein Haufen Hitpoints gewesen. Und das muss nicht sein. So, das ist nicht, nachdem man irgendwie 50 Mal oder noch mehr über irgendwie 3 Jahre lang ein Haufen Hitpoints nach dem anderen aus dem Weg geräumt hat, dann ist es okay zu sagen, der letzte Boss hat keine Hitpoints. Da kommt ihr nicht dran. So. Und weiß ich nicht, lasst die Leute gegen eine Insel kämpfen. Und dann müssen die quasi einen Kampf machen, der keine Initiative hat. Sondern
reden wir hier über Lost, das Pen-and-Paper-Spiel?
Ja, zum Beispiel. Weil ich hab halt echt so oft schon gedacht, wenn man halt irgendwie einen Ort zu einem Antagonisten auserkoren hat, ich hoffe, dass ich jetzt niemand spoilere, dann ist es okay zu sagen, ja, dann ist dieser Ort, diesen Ort quasi zu manipulieren, zu verändern, mit den Leuten dort zu interagieren, ist dann der Endkampf. Das ist dann dieser Encounter. Und dann kann es sein, dass man bestimmte Dinge wirklich auch mit den coolen Spells und sowas nutzen muss. Aber es muss doch nicht sein, dass man dann irgendwie wartet, bis da die 400 Hitpoints runtergetickt sind. Weil, ja, weiß ich nicht. Ich finde es, da kann man auch nicht viel, weil du hast es jetzt gerade eine richtig gute Idee gesagt und ich muss jetzt eine Idee von mir sagen, die richtig scheiße gelaufen ist. Das war nämlich unser großes Finale unserer Ravnica-Kampagne. Mhm. Und da hatte ich einen Endkampf und der war halt nicht so geil, weil ich mich zu sehr an diesen Statblocks festgenagelt habe selber. Und dann habe ich halt ich habe aus den Augen verloren, was eigentlich das Coole an dem Kampf ist. Und das war halt ein mind-controllter Erzdämon, Heavy-Metal-Gitarrist, Und der hat halt.
Warte, das muss ich erstmal verdauen.
Ja, ist alles klar. Es war halt auch in der Ravnica-Kampagne, es war Rakdos. Rakdos war halt Ehrengast bei einem Theaterauftritt. Mhm. Und die haben halt haben sich da reingeschmuggelt, haben ein Set gespielt, haben richtig die Halle gerockt. Das war super geil. Bis dahin war der Encounter richtig gut. Und dann wurde Rakdos quasi mind-controlled und dann mussten die gegen ihn kämpfen. Und da fiel das alles irgendwie auseinander. Ich habe dann irgendwie aus den Augen verloren, ist eigentlich super, also was eigentlich die coole Mechanik von Rakdos ist, dass er einfach, kann einfach Leute dazu zwingen, gegeneinander zu kämpfen, einfach für sein Amüsement.
Ja.
Und ich habe das zweimal eingesetzt und dann habe ich es vergessen einfach. Und anstatt einfach nur diese eine Mechanik mir zu notieren oder dreimal zu umstreichen, das hätte den ganzen Kampf einfach ausmachen können. Weil das spannend genug war und cool genug war. Und dann habe ich so Blödsinn reingebracht und irgendwelche weiteren Mobs, die halt keiner gebraucht hat, die voll uninteressant waren. Und dann war es halt einfach auch nur so, ja, das Runterticken dieser Hitpoints war einfach nicht spannend. Und dann habe ich halt irgendwie noch einen anderen, so eine zweite Form reingebracht, die halt auch nicht wirklich interessanter war, weil die halt einfach nur mehr Schaden ausgeteilt hat. Ja, und im Endeffekt habe ich halt einfach nur gedacht, oh, das ganze Finale war richtig geil, bis der Kampf losging.
Ist mir aber auch schon tausendmal passiert, tatsächlich.
Ja, und das gehört halt auch dazu. Ja. Und ich würde halt auch aus heutiger Sicht würde ich sagen, Leute, wisst ihr was? Wartet mal kurz. Wir machen kurz eine Pause, 10 Minuten, lüften, holen uns nochmal einen Snack und sowas und lass mich nochmal kurz überlegen und hier noch ein paar Sachen notieren. Weil wenn ich merke, und das ist halt eben das, was halt ganz viele Leute sagen, wie macht man Kämpfe schneller? Und es ist gar nicht so das Tempo, Kämpfe müssen nicht schnell sein zwangsläufig, aber sie müssen sich nicht langsam anfühlen. So, ich habe Kämpfe gehabt, die gingen 3 Stunden und da hat niemand gesagt, mach mal schneller. So, weil das hat sich angefühlt, wie ist schon 9. So, ne? Mhm. Weil das gefühlte Zeit und gespielte Zeit sind völlig unterschiedliche Sachen. Komplett. Das ist kennst halt du bestimmt auch.
Ja, total, total. Das ist, was war der längste Fight, den wir je hatten? Wir hatten auch schon, es war der Draco Lich Fight, die gesamte Session war, glaube ich, einfach nur ein 6 Stunden Fight.
Ja, ist auch voll in Ordnung. Wenn es aber auch Spaß macht, und das ist es halt, du hast aber auch genug Abwechslung reingebracht, ne? Und das ist, glaube ich, das Ding. Wenn ein Kampf 6 Stunden geht und es dann 6 Stunden abwechselnd Schadenswürfel würfeln, das ermüdet irgendwann. So, aber wenn du halt gleichzeitig sagst, so, wir skippen jetzt zum Baden auf seinem silbernen Drachen, das ist mega geil.
Es war tatsächlich in der Initiative, wir sind kurz zum Baden gesippt, der auf seinem silbernen Drachen war und die Bloodhunterin, die halt die earliest memories of this Dracolich angeguckt hat und in einer riesigen Höhle auf einem Drachenhort war und ein Drachenbaby beschützen musste, war...
Ja, aber genau so, das ist halt genau das, Never Split the Party ist ja ein Tipp für neue Gruppen, aber nicht für Spielleitung.
So. Never Split the Party ist vor allem ein Tipp, der mir eine Menge Arbeit erspart.
Ja, das ist es einfach. Das ist das Einzige, aber für so Event-Szenen oder auch für so coole kleine Charaktermomente ist es voll in Ordnung, ganz bewusst, was ich halt einmal gemacht habe, was auch so ein richtig, also das ist jetzt so ein Kampf-Encounter, der richtig gut war, ohne viel Vorbereitung. Ich habe, das war eine Dreiergruppe und der eine hatte halt endlich quasi, wurde aufgenommen in so einen Assassinenbund. So super shady Leute und dann tauchten auf einmal 2 Leute auf und sagten, du kommst jetzt mit, deine Prüfung steht an. Und er war so voll so giddy und hat sich so richtig gefreut, weil so endlich, endlich, endlich. Und dann hat er halt so seine beiden Mitstreiter hat er gesagt, so ja, ich bin gleich wieder da, ich muss jetzt hier meine Prüfung ablegen. Und dann haben die den mitgenommen in so einen dunklen Raum und die anderen sind shoppen gegangen. Und die haben in so einem komischen Tattoo-Laden sich Tattoos angeguckt, haben halt mit so einem komischen Troll einen geraucht, haben halt irgendwie so eine Cocktailbar besucht. Und dann habe ich immer hin und her geskippt, während der eine in einem dunklen Raum gegen irgend so einen Horror, den er nicht sehen kann, weil er auch kein Dark Vision hatte, kämpfen musste. Und die anderen haben einfach den besten Tag ihres Lebens gehabt. Und dann war
Smash Cut, der Troll steckt sich eine an.
Ja, genau das. Und er ist halt einfach in einem dunklen Raum mit irgendwas, was er versuchen muss umzulegen. Ja, und das war einfach super simpel, aber total spaßig und was für Ideen er auch entwickelt hat, um quasi zu sehen, ohne irgendwie sehen zu können, war großartig. Ne? Also da die Kreativität so aus den Leuten rauszukitzeln in so einer Situation, hat mega Spaß gemacht. Und die anderen erzählen immer noch davon, wie cool dieser Shopping-Trip war.
Ich bin hier, also ich hab mir so viel aufgeschrieben, zu dem wir, glaube ich, auch nicht mehr kommen. Aber ich bin ja auch Fan von Flashbacks, tatsächlich.
Total.
Das ist so, gespielte Flashbacks sind einfach so ein Ding, hey, du hast mir deine Backstory gegeben. Let's revisit that.
Ja, total.
Ich glaube, es ist für mich tatsächlich auch der einzige Punkt, an dem dramatische Ironie tatsächlich funktioniert hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, so, ich weiß, was du meinst, ja.
So dieses, okay, vielleicht wissen nicht alle Leute am Tisch, wie das ausgeht, aber zumindest eine Person weiß, wie das ausgeht, aber nicht, wie wir da hingekommen sind. Dann ist es irgendwie so eine Impro-Exercise, wo mehrere Leute zusammen irgendwie da versuchen, das in eine Richtung zu leiten. Ob das jetzt wichtig ist oder nicht,
Wichtig ist auch immer so eine Sache, ne? Also was ist schon wichtig? Die Frage ist halt, wenn es sich wichtig anfühlt für nur eine Person am Tisch und das rüberkommt, dann ist es doch cool. Und dann macht es ja auch der ganzen Gruppe Spaß. Ich hatte es auch schon mal, dass ich dann den anderen quasi NPC-Rollen zugewiesen habe und sie haben das super gut angenommen. Mhm. Also die dann einfach dann diese Flashback-Szene ausgespielt haben. Und ich habe gar nicht viel, also ich habe halt einen NPC von dreien übernommen und dann, ja, war halt richtig cool und war selber geschockt, wie gut das geklappt hat. Ja, bin ich auch großer Freund von. Auch ein Lifehack für alle Neulinge, also wenn ihr wirklich mit kompletten, wirklich Anfängern spielt und ihr möchtet die im ersten Kampf nicht sterben lassen, lasst die von ihrem ersten Kampf erzählen. So, die sind in der Kneipe, erzählen ihrem irgendwem am Tisch, wie der Kampf war. Und ihr geht Initiative und ihr kämpft und ihr würfelt das alles aus, aber es ist klar, dass ihr gewinnt, weil ihr sitzt ja in der Kneipe.
Das ist eine sehr, sehr großartige Level 1 Tutorial-Session.
Ja, und das ist super.
Ich bin deren
Fan. Ja, es ist super simpel und dazu wollte ich auch immer mal ein Video machen, aber bin noch nicht dazu gekommen. Es ist ein super simpler Move.
Kenn ich.
Funktioniert richtig gut. Ja, genau. Und man kann halt eben dadurch, dass du die Gruppe einfach erzählen lässt, also sie müssen ja erzählen, dann müssen sie auch beschreiben. Und ich sage dann auch mal so fiese Sachen wie, er sieht nicht beeindruckt aus. Und dann übertreiben die natürlich das, was sie gerade gewürfelt haben. Aber wir würfeln immer vorher und dann müssen sie die Beschreibung machen. Und das ist total geil, weil jedes Mal, wenn sie daneben schlagen, dann müssen sie es natürlich auch geil ausschmücken. Ne? Und dann, es ist richtig gute, also um gerade Leute auch so darauf einzustimmen, was eigentlich Rollenspiel ist. Super guter Trick.
jetzt muss ich mir tatsächlich mal so ein bisschen abgucken. Ich muss auch so ein bisschen denken an es gab diesen einen Critical Role One-Shot. Es gab diesen einen Critical Role One-Shot mit Sam Riegel als DM vorne, wo intercutted wurde zwischen diesen sich langsam entwickelten Geprügel in der Kneipe und Interviews, die danach geführt wurden.
Aha, okay.
Wo ich halt auch denke, okay, alles klar, und dann kommt dieses Interview und das soll so ein bisschen erklären, was da passiert ist, aber du nimmst dir dann als DM auch so ein bisschen was mit, okay, alles klar, du sagst das schreibe ich mir auf, das kommt jetzt vor und so, das ist diese cool, riesige Impro-Exercise, einfach, wo ich auch einfach denke, gib mir das.
Ja, voll, ja. Ja, aber das Schöne ist halt, weil gerade Leute improvisieren klingt halt voll also für viele Leute klingt Improvisation total beängstigend, aber Scheiße labern in der Kneipe ist halt, und vor allem Leuten, die mir gar nicht wichtig sind, irgendwas vom Pferd erzählen, so, was wir angeblich getan haben oder nicht getan haben, da können Leute sich eher reindenken und haben auch nicht so diese, also da ist die Hürde halt viel, viel niedriger und man kann halt total gut einsteigen und man kann auch viel geiler auf den Ideen der anderen aufbauen. Weil wenn der eine sagt, außerdem war da dieser richtig geile Mahagoni-Stuhl, unbezahlbare Antiquität, die wir zerdeppert haben, so, dann ist das da halt. Ne? Und dann nimmt halt der eine dieses schon 600 Gold teure Stuhlbein in die Hand und benutzt es einfach mal so als improvisierten Knüppel. kein Problem. So, ne? Also solche Sachen sind halt total schnell dann aufgenommen und man kann dann viel geiler so dieses Ping-Pong hin und her machen.
Es ist, vor allem wenn du auch als spielende Person dafür offen bist, zu sagen, okay, da ist so eine Geschichte und dann vielleicht so ein Element davon nehmen und einfach sagen, das ist jetzt irgendwie zu einem integralen Part meines Charakters geworden. Ist auch so ein
ja,
sehr, sehr klares Ding. Ich kann mich daran erinnern, irgendwann mal in einer unserer frühen Sessions mit der Home-Kampagne, die wir hier gemacht haben, hat der Barde irgendwann mal erwähnt, ja, in der Zwergenstadt, da war ich schon mal für so einen Austausch, ja, einfach. Und alle waren so, okay, alles klar. Alles klar. Und dann sind sie wieder in diese Zwergenstadt gegangen und der Barde hat es einfach so zum Teil seines Charakters gemacht, ja, ich kenne mich mit zwergischer Kultur, es ist alles gut, so, es ist kein Problem. Und war dann da drin und beginnt mit Zwergen zu reden und ich sage, alles klar, kannst du Zwergisch? Nein.
Ja, natürlich.
Dann hat er immer nach vorne geredet, so ein Pretend-Zwergisch geredet und merkwürdigerweise waren alle Leute auf die Gruppe dann wütend in der Stadt. Aber der Barde wollte es nicht zugeben. Und das einfach nur, weil er einen Kommentar gemacht hat von einem Ja oder was.
Ja, aber das sind ja die geilen Momente irgendwie, weshalb man ja auch Rollenspiele spielt, weil man dann genau sowas hat oder weil sich zwei Charaktere Jahre später noch vorhalten, wer denn schuld war, dass sie damals von dem Schiff gefallen sind. Und also es gibt irgendwie, ich glaube so 6 oder 7, es gab eine Situation auch, wo ich quasi einen Combat-Encounter hatte, wo zwei Charaktere ein Teil der Gruppe musste so heavy political shit irgendwie in der Hauptstadt der Unterstadt, des Unterreichs irgendwie abkaspern und die anderen beiden sind in den Wasserpark gegangen. Und dann haben die dann war halt irgendwie so ein Wettbewerb, wo der Bademeister gesagt hat, hier, wer über diese ganzen Plattformen rüberläuft, hast du vielleicht schon mal gesehen in so einem Spaßbad, ne? Wer da hinankommt, der gewinnt einen Preis. Und dann haben die gesagt, so, ey, das machen wir so. Und die stehen dann so zwei, so ein Paladin und so eine Triton-Kriegerin und die stehen so da am Beckenrand neben links und rechts einfach so Kiddies und Teenies. Und die haben gesagt, so, wir gewinnen das jetzt hier. Und das war halt auch so ein super geiler Moment, wo ich immer wieder gerne dran zurückdenke, wo ich einfach gesagt habe, ja, das ist jetzt Combat, wo die einfach versuchen, als Erste da, also vorne anzukommen und die anderen ins Wasser schmeißen müssen, war großartig, ne? Also hat super funktioniert.
Ich bin tatsächlich aber auch großer Fan von so in Anführungsstrichen Combat Light, von der Skill Challenge als Prinzip. Die von euch, die Lawful Bunch gucken, werden das auch schon mal gesehen haben und die von euch, die Matt Colville's Video dazu gesehen haben, werden es auch kennen. Einfach zu sagen, hey, wir haben jetzt so und so viele Sachen, beziehungsweise ihr habt die Möglichkeit, jetzt 7 Erfolge zu kriegen, seien es 7 Erfolge und irgendwie 3 Misserfolge, was auch immer zuerst passiert, führt dann zu einem Outcome irgendwie, wo man halt sehr, sehr frei sein kann. Und es gibt zwei Möglichkeiten davon, entweder du wirfst halt den Spielern dann tatsächlich Hindernisse entgegen, zu sagen, und jetzt fallen Steine runter und jetzt fallt ihr ins Wasser, wer macht was und so weiter und so fort. Da hast du dann tense Situationen. Oder, was ich auch cool finde, das dann für lange Reisen zu benutzen, weil ich das grauenhaft finde, für jeden Tag dann irgendwie Wetter und Encounter und Wachen auszuwürfeln.
Das ist grauenvoll.
Das ist cool, wenn du Level 2 oder Level 3 bist und der Wald sich gefährlich anfühlt, aber dann.
Ja, genau. Also, wenn die Umgebung ist halt wild, so, ja. Ne? Wenn es eine Wüste ist, okay. Ja. Aber wenn es einfach nur so ein Feldweg ist.
Ja, genau.
Genau. Mag ich auch super gerne. Ich habe auch ganz oft jetzt in letzter Zeit Kämpfe ohne Initiative geleitet. Hat auch gut funktioniert. Also, wenn ich weiß, die gewinnen diesen Kampf, aber das ist einfach nur ein nerviger Moment, der sie aufhält.
Ja.
Das ist so gut, wenn man einfach sagt, ja, die greifen euch an und dann würfel ich einfach 3 Angriffe und dann sage ich, der eine haut dir einfach mit seinem Stab irgendwie gegen das Kinn, der andere tritt dir gegen das Schienbein und der dritte versucht dir deine Waffe aus der Hand zu reißen, dann denken die sich so, was soll das? Jetzt kommen hier irgendwelche Piraten aus der Ecke und versuchen mich auszurauben. Dabei müssen wir hier keine Ahnung, was, die mussten irgendwen da von so einer Insel befreien und waren eigentlich auf der Flucht und dann stellten sich da irgendwelche Trottel denen in den Weg. Ja, und da muss man nicht unbedingt Initiative würfeln, sondern einfach, ja, die haben jetzt ihre Aktion gemacht, was macht ihr? Ne? Und dann kann das einfach so simpel sein, wie ich box einem auf die Nase und sag den anderen, wollt ihr auch? Und dann gehen die einfach weg.
Voll, voll.
Ja.
Ich mag aber auch den Gegensatz dazu. Du hast gerade sehr schön gesagt, da kommen irgendwelche Trottel. Ich nenne es einfach mal den Trottel-Encounter. Zu sagen, okay, die Gruppe hat jetzt super schwierige Kämpfe hinter sich. Die sind gerade zwischen Abenteuern irgendwie. Und ich kann mich an
Ja,
eine Situation erinnern. Da waren sie mit einer Karawane unterwegs und die Karawane ist so, ja, ihr könnt euch sowieso nicht helfen. Wir sind irgendwie die starken Guards am Start. Wir können sowieso alles und werden von Tigern angegriffen. Irgendwie im. Die Wölfe waren es im Durchlauf. Und die Gruppe war, haltet euch bereit, haltet euch klein, alles ist gut. So, wir kriegen das hin. Und einer der Wache wird von den Wölfen verlässt und dann kommen die halt rein und rollen Initiative. Und ich baue das halt auch wirklich auf, als okay, das sind fucking gefährliche Wölfe. Und der Barde castet Bigby's Hand und zerquetscht einen und wirft ihn in die Ecke. So, und war so, oh, das sind. Ha, ich schätze, wir sind sehr viel krasser als vorher, oder?
Ja, genau. Das ist so geil. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so dieser Moment. Das ist bei mir, es ist, ich gebe denen immer, wenn sie Stufe 5 erreichen, meist, das ist immer so der Punkt, wo ich immer das Gefühl habe, jetzt ist die Gruppe halt, jetzt sind die schon, jetzt können die was. So, ne? Und dann ist es oft so, dass ich dann so einen Encounter reinstreue, wo jemand nochmal wiederkommt, der die irgendwie auf Stufe 2 nochmal richtig geärgert hat, wo die keine Chance hatten, wo die richtig Angst vor hatten. Und dann ist es so, die ist schon down? Was? So, und das war halt so eine Schuldeneintreiberin und die haben das systematisch geplant, die haben so eine Falle gestellt und so einen richtigen, mit so Doppelagenten so einen Hinterhalt geplant und dann kamen die an und dann war halt so die erste Kampfrunde, dann kam halt der Paladin, kam so um die Ecke und Pfeile von oben, der Feuerball hinter die und die war halt so völlig überfordert, ihre ganze Truppe rennt weg zu ihre Leibwache und dann war die halt einfach in der ersten Runde K.O. und die waren so geil. Das ist ja genau diese, hatten wir ganz am Anfang, die Power Fantasy. Das ist voll
Ja.
in Ordnung, das deiner Gruppe auch mal zu spendieren, weil das fühlt sich auch gut an. Ne? Also, wenn man dann auch weiß, ja, wir haben jetzt hier die Oberhand, wir sind die 15 Goblins.
Großartig, Pete. Ich würde sagen, ich habe so viel rausgelassen. Ich hab mir super viele Notizen gemacht. 3 Stück. Und habe keine davon
Ja.
benutzt in diesem Gespräch tatsächlich.
Ich habe mir vier Sachen notiert, ich habe eine Sache
Ja,
genommen.
siehst du, wir reden sicherlich irgendwann nochmal im Zuge dieses
Sehr
Formats.
gerne.
Eine Sache tatsächlich noch, ich will nämlich den Chat, den lieben Zuhörern, auch an den fernen Kanälen, noch eine Sache mitgeben. Und das
Ja,
ist
sehr gerne.
nämlich, Pete, angenommen, wir beide hätten jetzt eine Gun to our heads, eine
Ja.
Pistole an der Schläfe und uns würde gesagt, macht mir jetzt einen Encounter. Macht mir jetzt einen Encounter. Was würden wir da tun? Was würden wir da tun?
Ja.
Gerne der Chat, der jetzt hier live auf Twitch zugeschaltet ist, legt uns gerne was fest, haut gerne
Ja.
Ideen rein oder sowas. Was wäre denn da eine
Ja,
spontane
wir
Idee?
können,
Was kommt dir
ja.
sofort?
Der Chat kann gerne mal so ein Setting geben. Also wenn ihr, weil das Setting gibt ja natürlich viele Sachen vor. Ich leite momentan so sehr urbane Kampagnen, deswegen bin ich da momentan so sehr festgenagelt. Also so Urban High Fantasy und die andere Kampagne, die ich leite, ist halt so eine absurde, palpige Piratengeschichte. Aber Weird West Setting, perfekt. Kommt
Ja.
als allererstes. Ja, das Erste, was mir einfällt, ist in einem
Darf
Weird
ich
West
was
Setting.
dazu beitragen?
Ja, auf jeden
Darf
Fall.
ich was
Gib
dazu beitragen?
vor.
Du
Ja.
hast dich vorhin als den Goblin Overlord bezeichnet.
Ja, hab ich
Also sind
anscheinend
es
getan.
Weird West Goblins, die hier
Yes.
passieren.
Weird West Goblins. Die Weird West Goblins haben eine alte Scheune übernommen und haben sich dort verbarrikadiert. Und diese Scheune ist vielleicht nicht das stabilste Gebäude der Welt, aber es hat Es ist komplett durchzogen von Barrikaden. Also es ist so ein einzelnes Labyrinth aus Holzbrettern und überall ragen Nägel raus. Und die ganze Mechanik ist, dass alles, also die Scheune ist zwar riesig, aber alle Wege und alles, wo man halt lang gehen kann, ist halt für Goblin-Größe ausgelegt. Und alles, was größer ist, reißt sich mal hier und da an den Nägeln halt irgendwie die Haut oder die Klamotten zumindest auf. Das heißt, man kommt nur sehr langsam voran und die Goblins können einen durch die ganzen Löcher in den Brettern mit Pfeilen und Steinen und allem Möglichen behaken.
Großartig, aber warum
Und
sollte man dann nach oben? Was ist denn da passiert?
ja, nach oben muss man natürlich, weil die Goblins haben ganz klassisch den Sheriff entführt.
Den
Weil,
Sheriff!
ja, und der ist das Herz und die Seele dieser kleinen Stadt in diesem Weird West Setting. Und das ist ein älterer Oger, der mit viel Herz und wenig Verstand für Recht und Ordnung in dieser Stadt sorgt.
Darf
Und die
ich
Goblins haben den
einen
halt getötet.
Namen geben? Weil mir gerade
Na
der ganz
sicher, auf
gut.
jeden
Das
Fall.
ist der Rattle Shack, diese alte Scheune, der Rattle
Ja, genau.
Shack.
Ja,
Gefällt
ja.
mir
Und
ganz
das
gut.
haben die Goblins halt für sich so umfunktioniert, weil die haben dann gesagt, so, das ist jetzt unsere Base und weil der Sheriff einen von ihren. Nee, die Anführerin der Goblin-Bande, die hatte eingebuchtet
Was ist ihr
für eine
Name?
Saloon-Schlägerei. Die heißt natürlich mir fallen nur dumme Namen ein, aber dumme Namen
Perfekt.
sind immer gut, ne? Sie heißt Bubble.
Alles klar. Bubbles Rattle
Sie heißt,
Shack.
ja. Und Bubble, weil die Gruppe heißt halt Bubble and the Boys und
Sehr gut.
die und sind aber alles Goblin
Eine
Mädels.
Frage musst du mir noch beantworten. Boys mit Z, oder?
Ja, aber es sind alles
Super. Ja.
Mädels.
Großartig.
Und die haben halt auf jeden Fall so, wenn ich mir Bubble vorstelle, die ist so die Gesetzlose, aber man hat schon auch so Sympathien für sie. So, die ist schon cool.
Ja, ja, ja.
Du
Großartig.
hast noch eine Frage, hast du gesagt?
Ich?
Ja, du hast gerade gesagt, eine Frage muss ich dir beantworten.
Ja,
Oder habe ich das gerade?
ob Boys mit Z am Ende geschrieben wird,
Ach
würde ich
so,
sagen.
okay, ja, natürlich, ja, auf jeden Fall. Ja.
Großartig. Und
Ja.
was wäre dann so ein Twist in dem Encounter? Angenommen, unsere Helden gehen in den Rattle Shack rein, verfolgen Bubble, versuchen den Ogre Sheriff zu retten, kämpfen sich ganz gut durch, aber irgendwas muss doch jetzt noch passieren, um Spice reinzubringen.
Ja, wenn die Gang sich am Ende so in eine Ecke gedrängt fühlt, dann, also weil die Gruppe wird als erstes sagen, okay, wir können das Ding nicht anzünden, weil der Sheriff ist drin. So, weil das wäre ja am einfachsten, so, oder?
Ja.
Und dann sind aber die Goblins selbst diejenigen, die es anzünden und die haben vorher bestimmte Teile der Scheune mit Rum präpariert. Und das heißt, wenn du
Oh.
reingehst, dann riecht es schon richtig krass nach Schnaps. Und dann fangen halt die Wege, wo am ehesten noch Leute irgendwie stehen können, die größer als Goblins sind, die fangen Feuer. Und die anderen Wege, die Fluchtwege für die Goblins, die sind safe. Und dann hauen die ab. Und man selbst muss dann diesen großen Ogre-Sheriff da aus der Scheune rausbuxieren. So stelle ich mir das vor.
Großartig. Fühlt euch frei, das zu klauen,
Sehr
liebe
gerne.
Zuschauer. Ich hab tatsächlich auch schon wieder eine neue Idee für einen One-Shot gekriegt, gerade. Das
Manchmal
war.
reicht es, ne?
Ja,
Manchmal reicht
ja,
es.
ja, ja. Ich hab so viele. Durch das Gespräch, das wir gerade hatten, habe ich wieder eine Menge Ideen gesammelt. Und ich
Ich auch.
werde demnächst auch eine nautische Kampagne starten. Und da wird es vielleicht auch, ja, dann halt nicht als Rattle Shack, sondern als Rattle Ship.
Ja,
Dann
sehr gern, ja,
sowas
super Idee.
Ähnliches geben. Genau, das war's von uns. Das war die allererste Ausgabe Werkbank der Götter. Ich zähle die mit Gelb jetzt mal als Nullte. Machen wir das mal so. Ja,
Na sicher, ja.
war die
Das war die
allererste.
Session Zero.
Genau. Ich hoffe, du hattest Spaß, Pete.
Ja, hatte ich. Ich habe auch super viele Ideen. Ich habe hier mehr Notizen, als ich vorher hatte.
Das ist
Das war
gut.
schön.
Das ist gut. Hoffentlich mehr als drei.
Auf jeden Fall.
Wundervoll. Bevor wir unsere lieben Zuschauenden hier einmal in die Nacht entlassen,
Ja.
Pete, du hast vorhin schon gesagt, mit Vorteil gibt's dich. Hast du noch Bock, zu sagen, wo kann man dich finden oder willst vielleicht auch was pluggen? So irgendwer anders, den du cool findest? Was oh, ja. Medien, die du gelesen hast? Einfach gerne mal raus damit.
Ja, sehr gerne. Also, was ich auf jeden Fall pluggen möchte, ist das Abschiedsevent der PNP-Tings. Die hören ja sozusagen auf in der Form, wie es bisher der Fall war mit den regelmäßigen Streams, aber machen dafür nächste Woche nochmal ein richtig geiles Halloween-Event mit verschiedenen Streams. Unter anderem leitet auch Gabe, aber auch, ich glaube, die Vögte leiten auch nochmal und ich leite auch einen One-Shot, einen Sci-Fi-One-Shot im Mothership-System nächste Woche Sonntag, also an Halloween, wenn ihr an Halloween nichts vorhabt und keine Horrorfilme gucken könnt, so wie ich, weil ihr euch sonst in die Hose pinkelt, dann könnt ihr gerne zu uns kommen und wir machen einen schaurig schönen Abend, der hoffentlich auch Spaß macht.
Wie genau, heißt der Twitch-Channel da, dass wir den auch später in die Beschreibung ballern
können? ENP-Tings, T-I-N-G-S.
Sehr schön.
So heißen sie. Genau, das würde ich halt eben sagen. Ansonsten findet ihr unsere Projekte unter Mit Vorteil oder Wo wir klauen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier gewesen sein durfte nach langer Planung und Terminfindung. Und ja, es hat mir mega Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet, weil immer, wenn ich nervös bin, rede ich zu viel.
Nein, alles gut, alles gut. Es war sehr schön.
Und ich finde es einfach cool, so einfach mal 2 Stunden lang über gut gelaufen und nicht so gut gelaufene Encounter zu reden, hat auch so was Therapeutisches, finde ich.
In der Tat. Reden im Allgemeinen. Redet mit euren Spielenden oder mit euren GMs gerne auch mal über Encounter. Ich persönlich weiß zumindest, wenn Leute danach von einem Encounter schwärmen oder schlecht über einen Encounter reden, das ist für mich auch immer einfach Feedback. So, das,
total.
Gut, seien wir ehrlich, du kennst es auch als DM, es gibt nichts Geileres, als aus der Session rauszukommen und dann irgendwie vor der Tür noch die Leute zu hören, die sich über die Session unterhalten.
Ja, das total, ist, ja. Das war, gestern war nämlich so ein Tag, wo die dann erzählt haben und sich überlegt haben und das war auch schön, ja. Aber genau so mag ich das auch am liebsten.
Genau. Mein Name ist, war und wird Danny bleiben. Ihr findet mich auf Twitch unter twitch.tv/halibutoti oder auf Twitter unter twitter.com/@DanielGrimmig, beziehungsweise nur als @DanielGrimmig. Auf YouTube bin ich auch als halibutoti da und als The Lawful Bunch. Und wenn ihr euch für Live-Play D&D interessiert, für ein wunderbares, schönes Actual-Play, dann schaut mal bei The Lawful Bunch rein. Uns gibt's als Podcast oder auch auf diesem Twitch-Channel an jedem zweiten Donnerstag. Der 28.10.2021 ist der nächste Termin. Ansonsten, wenn ihr das hier auf Podcast-Portalen oder auf YouTube hört, lasst Feedback da, lasst einen Daumen da, gebt uns eine tolle Bewertung. Das hilft dem Algorithmus zu erkennen, dass es uns gibt. Und das wiederum macht uns nicht nur glücklich, sondern langfristig auch reich. Das war's. das war's. Sagt Tschüss, Pete.
Tschüss, Pete.
Vielen Dank fürs Zuhören. Die Werkbank der Götter wurde dir präsentiert von dir. Hey, danke. Wenn dir das hier gefällt, dann lass doch gerne eine Bewertung auf deinem Lieblings-Podcast-Portal da oder schau in die Podcast-Beschreibung und besuch meinen Twitch-Channel oder unser Actual Play, das live auf Twitch gestreamt wird oder auch als Podcast verfügbar ist. The Lawful Bunch. Die Spieler sind eine Stadtwache. Wir haben ganz viel Spaß. Bis bald!